Servus, liebe Hörer, das hier ist ein kurzer Werbeblock, denn wenn ihr diese Schlusskonferenz gehört habt, dann hört doch auch mal in unser Tribünengespräch. Das ist unser Format, in dem wir nicht über den Bundesligaspieltag reden, sondern uns einem Thema ganz ausführlich widmen. In diesem Fall hatten Frank und ich, ja, Frank ist auch mit dabei, noch ein Grund es zu hören, hatten Josipine Dolle zu Gast. Eine Frau, die seit ihrer Kindheit blind ist, seit Ende der 70er, Anfang der 80er Fußballfan und da schon sehr viel erlebt hat. Sie war in Italien, in England im Stadion und natürlich in vielen deutschen Stadien. Sie konnte uns sehr viel darüber erzählen, wie es eigentlich ist, ohne das Spiel zu sehen, das Spiel dennoch zu lieben und auch, wie man es dann verfolgen kann. Außerdem, wie sich die Situation für Blinde und Sehbehinderte in den deutschen Stadien verändert hat, was vielleicht noch zu tun ist und was vielleicht einfach mal ganz interessant zu hören ist. Denn das ist ja eine Perspektive, die meisten von uns nicht auf das Spiel haben. Also hört gerne ins Tribünengespräch, unser zweites Sendungsformat neben der Schlusskonferenz. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe.
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Also, da kann ich mir meine Frau hinstellen, da sage ich ja, die passt genau auf mit der Rückennummer 13 oder der mit der 10, den muss sie decken, das macht die.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk zur Schlusskonferenz. Hier spricht nicht die Frau von Eduard Geier, den ihr gerade gehört habt. Nein, hier spricht Max Ost, bei Twitter der @genetzer. Und ihr hört unser Format, in dem wir über den Bundesligaspieltag reden, in einer etwas besonderen Ausgabe heute. Heute konzentriert sich alles auf nur einen Gast. Und das ist die wunderbare Christel Gnahm vom Augsburg-Podcast Auf die Zirbenuss. Hallo, Christel.
Hallo, Max.
Sehr schön, dass du mit dabei bist. Sag uns doch mal, wo man dich sonst hören kann, denn nach diesem Podcast werden alle bei dir reinhören wollen.
Da bin ich gespannt. Ja, mich hört man sonst bei Auf die Zirbelnuss beim Sportradio, also bei www.meinsportradio.de habe ich eine kleine Augsburg-Talk-Runde, die, wenn alles gut geht, so circa einmal die Woche zu hören ist. Und da unterhalte ich mich mit ganz vielen Gästen eben über den FC Augsburg und was und rund um diesen so passiert.
Ich kann es nur sehr empfehlen. Ich werde euch auch verlinken und ich kann wirklich nur raten, hört da immer mal wieder rein, liebe Hörer. Ich mache es auch sehr gerne und es sind immer sehr angenehme und interessante Gesprächsrunden. Ja, und ja, wir sind heute zu zweit, weil der Max es nicht geschafft hat, noch einen zweiten Gast heranzukommen. Es hat ein bisschen mit eine Überlastung im privaten und beruflichen Bereich, sagen wir es so. Das führt auch dazu, dass ich in dieser Woche, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe irgendwie gar nicht so wirklich die Riesenlust, über Fußball zu reden. Es sind so viele Dinge passiert, die mir irgendwie viel wichtiger sind. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Sache bei Dortmund gegen Mainz, hast du es auch mitbekommen?
Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich habe das Spiel so ein bisschen nebenbei laufen lassen, habe noch ein bisschen hin und her gezappt zwischen den Wahlergebnissen und habe dann irgendwann nur beim
Thema.
Ja, wunderschönes Wochenende insgesamt. aber ich habe dann nur so am Rande mitbekommen, dass da irgendwas passiert sein muss und dann dachte, wie gesagt, ich zapp zwischen Wahlergebnis und Spiel hin und her und denke mir, naja, das ist jetzt aber schon eine krasse Reaktion, nicht mehr zu supporten, weil die AfD so gut abgeschnitten hat. Aber dann dachte ich mir, das kann es jetzt eigentlich nicht sein, das ist doch ein bisschen hochgegriffen. Und dann habe ich natürlich mich informiert, was passiert ist und dann habe ich das doch sehr gut verstanden und fand das eine sehr beeindruckende Geschichte, was da die Fans gemacht haben insgesamt. Mhm.
Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gab zwei Herzinfarkte während der ersten Halbzeit, so wie es ich verstanden habe. Ein Fan ist noch im Stadion verstorben und der zweite wurde ins Krankenhaus gebracht und das kam irgendwann während der ersten Halbzeit auf. Ich habe es ehrlich gesagt erst nachts mitbekommen. Ich hatte sehr viel mit den Kindern zu tun und wollte mir dann beide Sonntagsspiele schön im Real Life nachts noch angucken, so wie ich es gerne mal mache. Und dann habe ich Twitter angeworfen, nicht nur die Landtagswahlergebnisse gesehen, sondern eben auch diese Nachricht. Und das war wirklich, es ist merkwürdig, weil es ist ja nicht so, dass sonst keine Menschen sterben würden. Und es ist auch nicht so, dass alles toll wäre in der Welt. Und gleichzeitig kann man auch nicht den ganzen Tag betroffen sein wegen solcher Dinge. Und dennoch, mich hat es doch irgendwie angepackt. Und ich hatte dann auch wirklich überhaupt gar keine Lust, dieses Spiel mir nochmal komplett anzugucken, weil ich auch dachte, und das habe ich dann, natürlich musste ich für den Rasenfunk dann trotzdem reingucken, hat sich dann auch bestätigt, ich finde, der sportliche Wert der zweiten Halbzeit ist eigentlich nicht vorhanden, denn auch die Spieler haben irgendwann gemerkt, hier stimmt was nicht.
Ja, so habe ich es auch gesehen. Also ich habe dann natürlich schon noch ein bisschen auch geguckt, was auf dem Platz passiert ist, obwohl ich nebenbei noch andere Dinge zu erledigen hatte, Abendessen kochen und so weiter, aber ja, es tropfelte so vor sich hin, das Spiel. Mhm. Und ich finde, man hat den Spielern auch ein bisschen angemerkt, die wussten ja auch, das hat man hinterher ja mitbekommen, die wussten gar nicht so wirklich, was los war. Ich dachte, naja, so schlecht spielen wir jetzt auch nicht. Was haben sie denn? Das muss ja dann auch der Schiedsrichter dann irgendwie einen Dortmunder Spieler gefragt haben, was denn los war. Und er sagte auch, ja, keine Ahnung. Mhm. Aber als sie es dann hinterher erfahren haben, haben sie, glaube ich, total einordnen können, was das jetzt tatsächlich nicht an ihnen lag. Und das, ja, ich meine, ein bisschen Jubel gab es ja noch, aber was ich auch schön fand, Kagawa hat ja nach seinem Treffer gar nicht mehr viel, hat auch nicht gejubelt oder so. Das war dann, okay, er hat jetzt das Tor gemacht, dann hat man gesagt, juhu, Tor, aber war bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie das normalerweise der Fall ist. Das heißt, selbst wenn sie nichts wussten, haben sie gemerkt, okay, irgendwas passiert.
Mhm. Es war auch wirklich gespenstische Atmosphäre. Ich fand es ganz interessant, was Martin Schmidt nach dem Spiel gesagt hat, der Trainer von Mainz. Er hat gesagt, er wollte pushen und er hat von außen immer reingerufen und da kam nichts zurück. Und dann hat er sich gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Und er meinte, er hätte ja zum ersten Mal in Dortmund gespielt und wusste aber, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat erst Christian Heidel gefragt und der hat ihn informiert. Und dann hat er im Interview danach gesagt, dann war für ihn auch klar, okay, gut, ich hätte jetzt gerne noch gepusht und da versucht noch was zu tun beim Stand von 0-1, aber ihm war klar, okay, das geht dann heute nicht und dann hat er das quasi von seiner Seite aus auch eingestellt. Das fand ich sehr interessant, wie er quasi darauf reagiert hat und auch welches Gespür da sowohl Spieler als auch Fans als auch Verantwortliche für die Situation hatten. Wird er jetzt auch sehr gelobt, tolle Geste und ich denke, genau so kann man es auch stehen lassen.
Absolut. Ich finde, da ist von allen Seiten genau so reagiert worden, wie man in so einem Fall reagieren sollte. Da ist jetzt auch nichts irgendwie überdramatisiert worden, aber es ist jetzt auch nicht gesagt worden, na scheißegal, wir spielen hier Fußball, hier geht's um Millionen und wir machen jetzt hier weiter und die Fans haben jetzt auch nicht irgendwie Blödsinn gemacht von wegen, naja, ist uns egal, hier Dortmund spielt oder was ist. Ich habe tatsächlich nur einen Tweet irgendwo gesehen, dass irgendein Fan wohl gesagt hat, naja, so viel war jetzt auch nicht los in Dortmund. Da war wohl jemand ziemlich lang auf dem Klo, denke ich. Der hat dann irgendwie gar nichts mitbekommen.
Gut, das kann ja auch mal passieren. Ich habe es aber im Nachhinein mitbekommen. Ich habe mir gedacht, oft mache ich Twitter aus, um mich, oder beziehungsweise lasse das Handy aus, um mich nicht spoilern zu lassen, wenn ich die Abendspiele noch gucke. Denn gerade wenn du ein Freitagabendspiel irgendwie Eintracht gegen HSV hast und du liest schon, dass es 0-0 ist, dann hast du noch weniger Lust, dir die 90 Minuten nochmal zu geben, um im Rasenfunk vorbereitet zu sein. Sorry, alle Eintracht-Fans. Aber in dem Fall war ich ja noch auf der Suche nach einem Gast. Und hatte das Handy deswegen an und habe es deswegen mitbekommen. Aber ich habe mich auch gefragt, was ich mir gedacht hätte. Aber es wurde ja auch dann in der Übertragung irgendwann gesagt.
Ja, ja, eben. Nee, der Kommentar kam wohl von irgendeinem Mainz-Fan beim Rausgehen aus dem Stadion. Und ja, da frage ich mich, gut, stand vielleicht ganz außen und hatte nicht geduscht und deswegen hat niemand mit ihm geredet. Ich weiß es nicht. Dann hat er es vielleicht nicht mitbekommen und sei soweit entschuldigt, aber ja, insgesamt muss ich schon sagen, war das ziemlich beeindruckend und es hat mich sehr gefreut, dass es tatsächlich möglich ist, dass so eine große Menschenmasse und alle Beteiligten, die da auch vor die Kameras gegangen sind, wirklich insgesamt einfach gezeigt haben, dass das Fußball zwar was Tolles ist, aber auch in den Hintergrund rücken kann und ja, dass man mit sowas sehr würdig umgehen kann.
Ja,
fand ich toll.
Ja, und gerade diese Tatsache, dass es einfach 81.000 sind, die sich da, ohne dass da vorher ein Memo herumgeht, darauf verständigen, wir reagieren jetzt auf diese Situation. Das ist ja das, was diese Geste so groß macht. Ein gemeinsam gesungenes You'll Never Walk Alone gibt dann noch das, das emotionale Sahnehäubchen. Vor allem, wenn man ja weiß, You Never Walk Alone war ja ein Lied, was früher auf Beerdigungen gespielt wurde und auch für diesen Zweck komponiert wurde.
Mhm.
Wurde ja erst später für den Fußball adaptiert.
Ja. Ja, und vor allem, ich dachte mir dann nur eigentlich fast schon schicksalsträchtig, dass es genau die beiden Mannschaften sind, wo tatsächlich auch alle dieses Lied spontan singen können. Also ich bezweifle, dass das in Augsburg möglich gewesen wäre. Jetzt wahrscheinlich einfach an der Textsicherheit oder der ansonstigem gemangelt in der Masse. Aber das war natürlich eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich finde, dass dieses Lied wirklich perfekt in diesen Rahmen gepasst hat und dort also wirklich absolute Gänsehaut, auch als ich das vom Fernsehen dann so mir angeguckt habe und gedacht habe, ja, das kann Fußball auch sein und sehr, sehr schön. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn dann die Angehörigen, wenn dann der erste Schock mal verdaut ist, dass das durchaus auch ein bisschen Eindruck bei denen hinterlassen hat, hoffe ich zumindest.
Mhm. Kann man echt hoffen. Und das ist echt, ja, das sind halt auch Fußballfans. Es sind nicht nur Bengalo, Pyro oder irgendwelche Züge, die auseinandergenommen werden. Das gibt es leider auch, aber es gibt eben halt auch diese Momente, wo sich all diese verschiedenen Charaktere und Menschen, die auf so einer Riesentribüne stehen, dann doch einig sind und alle gut reagieren. Und das hat man sehr oft in solchen Situationen. War wirklich sehr beeindruckend und wurde ja entsprechend auch gewürdigt.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, was man zum Spiel sagen soll. Also wie gesagt, ich finde, dass die zweite Halbzeit keinen Wert hat, weil man gemerkt hat, auch die Spieler können auf diese Situation nicht so ganz gut reagieren. Es war eine gewisse Lethargie im Spiel, viele Chancen für Dortmund, aber auch Zweikämpfe, wo man sich gedacht hat, okay, gut, irgendwie ja, Testspielcharakter so ein bisschen. In der ersten Halbzeit natürlich noch ein bisschen anders, da kann man schon ein paar Sachen feststellen, unter anderem, dass Loris Karius echt mal einen super Tag hatte, allein dreimal gegen Aubameyang gerettet.
Oh ja.
Und ansonsten hat das Dortmund aber auch wirklich klasse gemacht. Also richtig starke Leistung.
Ja, also ich glaube, da kann man zurzeit eh nicht viel meckern, was in Dortmund passiert. Ja, Tuchel macht das alles richtig und die Jungs haben auch Bock auf Fußball. Also Dortmund-Spiele kann man sich tatsächlich immer gut anschauen. Sieht immer schön aus und kommt meistens auch das Richtige bei rum. Also ja, die erste Halbzeit war okay. Und gut, und dass die zweite dann halt irgendwie, ja, nicht mehr viel hergab, ist halt dann einfach den Umständen geschuldet. Und ich denke, da will man auch keinem einen Vorwurf machen.
Nee, absolut nicht. Wie gesagt, zweite Halbzeit klammern wir mal aus. Unser Hörer Erik hat ja eine steile These dazu unter mitmachen.rasenfunk.de abgelassen. Ich lese es dir mal kurz vor. Er sagt, der BVB ist in der Rückrunde nicht zu schlagen. Das ist meine feste Überzeugung. Nachdem Tuchel in der Hinrunde noch etwas gebraucht hat, warm zu werden, hat er und das Team sich mittlerweile gut aufeinander eingespielt. Solche unnötigen Niederlagen wie in der Hinrunde werden im BVB nicht mehr passieren, zumal sie sich immer stärker in einen Rausch reinzuspielen scheinen. Wenn alles gut läuft, können sie sogar alle Spiele gewinnen. Beim Blick auf das Restprogramm sehe ich aktuell keine Mannschaft, die den Dortmundern viel entgegensetzen können. Das ist eine Ansage.
Das ist wirklich eine Ansage und ja, ich muss insofern leider zustimmen, leider, weil eine der Mannschaften, die noch gegen Dortmund spielen muss, ist meine. Ich hoffe natürlich, dass die dann plötzlich einen Aussetzer haben, 90 Minuten lang, aber wirklich ausgehen kann ich nicht davon, weil die spielen wirklich sehr, sehr überzeugend und es ist jetzt nicht von ungefähr, dass die Tabelle aussieht, wie sie aussieht, dass da eben nach Dortmund sehr, sehr lange nichts kommt und dann halt irgendwann die Hertha. Da merkt man halt wirklich, die lassen jetzt auch nichts mehr liegen. Zu Recht. Warum sollten sie? Die haben einfach Spaß dran und ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang bei Thomas Tuchel, weil ich jetzt ja nie ein großer Fan von ihm war. Aber ich finde tatsächlich, der fügt sich da wunderbar ein, macht vieles ähnlich wie Klopp, finde ich, wenn man ihn so insgesamt beobachtet, auch wie er sich über Tore freut und so weiter, da gibt es ja dann teilweise schon, es wirkt ja wie eine Kopie, aber auf der anderen Seite macht er eben andere Sachen ganz anders und ja, kitzelt dann aus der Mannschaft noch mehr raus. Also ich bin super überzeugt von Dortmund, freue mich sehr, dass es dann neben den Bayern eben noch eine andere Mannschaft gibt, die auf dem Niveau spielt, dass es eben nicht nur super Ergebnisse sind, sondern auch noch super zum Zugucken ist.
Mhm. Erst zwei Gegentreffer in der Rückrunde, in der Rückrundentabelle auf Platz 1, 14-2 Tore, 2 Unentschieden, 7 Siege. Und trotzdem würde ich aber dieser These widersprechen. Ich glaube nicht, dass sie kein Spiel mehr unentschieden spielen oder gar verlieren in dieser Rückrunde, weil solche Läufe gibt es ganz, ganz selten. Und gerade weil die kommenden Gegner jetzt nicht das oberste Regalfach sind, man hat eben zum Beispiel schon gegen die Bayern gespielt und man hat schon gegen Leverkusen gespielt und auch schon gegen Gladbach. Ich glaube genau deswegen, irgendwo werden sie noch Punkte liegen lassen, denn das ist einfach noch so genau diese eine Stufe, die ich finde, dass die zu den Bayern fehlt, dass die Bank nicht tief genug ist. Und eine Zeit lang kannst du das auffangen durch sehr, sehr gute Leistungen, aber es kommt mal wieder ein, in Anführungszeichen, Ausrutscher, wo sie zwei oder mehr Punkte liegen lassen. Und es ist aber ehrlich gesagt auch vollkommen egal, weil es passiert ihnen nach hinten nichts mehr und nach vorne glaube ich nicht, dass es nochmal spannend wird. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so wie Erik in unserem Forum.
Ja gut, ob es jetzt wirklich gar keine Niederlagen oder gar keine Unentschieden mehr gibt, pff, das muss man dann sehen. Ich möchte es nicht hundertprozentig ausschließen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du da mal in so einem Rausch drin bist, dann kann dir das mal passieren. Auf der anderen Seite, ja, sie haben ja auch noch international einiges vor sich, wo sie wahrscheinlich auch viel reinwerfen werden. Und da drücke ich ihnen natürlich die Daumen, dass das klappt. Aber ja, gucken wir mal und... Aber warum nicht? Und ich finde, je länger sie in Anführungszeichen so dicht dranbleiben an den Bayern, desto schöner ist es doch für alle. Nicht, dass, glaube ich, noch irgendjemand ernsthaft bezweifelt, dass die Meisterschaft entschieden ist. Aber das ist doch für Dortmund umso schöner zu sagen, wir haben es bis zum Schluss versucht und hätten sie gepatzt, dann wären wir dabei gewesen. Und eins möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Die Bayern haben 2 Punkte mehr, als sie haben dürften, weil 2 davon haben sie gegen Augsburg geholt und es wäre eigentlich ein Unentschieden gewesen. Also das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und dann wäre das Ganze noch ein bisschen knapper.
Das ist der Elfmeter in der 92. Minute gegen Costa gewesen, der da einfach in einen Mann rennt und das war natürlich faul, weil da darf natürlich kein Mann stehen, wenn Costa da rennen will.
Nee, der hat sich in Luft aufzubilden.
Allerdings wollen wir jetzt mal nicht anfangen, irgendwie solche Fehlentscheidungen aufzurechnen. Dann
kannst du auch natürlich nicht. Ich meine, es sind durchaus auch andere Spiele, wo die Bayern gezeigt haben, dass sie nicht zufällig da stehen. Ist natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die Dortmunder, also an denen liegt es schon mal nicht, wenn sie nicht Meister werden. Sie haben wirklich alles gemacht, was man machen muss, um Meister zu werden. Und wenn da eben noch ein FC Bayern auch noch mitspielt, dann muss halt auch die Vizemeisterschaft eine große Freude auslösen und ich denke, das wird es auch.
Absolut und wenigstens 2 sehr, sehr gute Teams in diesem Jahr. Das hatte man ja im letzten Jahr ein bisschen anders. Klar war da Wolfsburg der Contender, aber man konnte sich schon denken, dass De Bruyne nicht alt werden wird in dieser Mannschaft und bei Dortmund sieht das jetzt anders aus. Gut, lass uns mal das Spiel zumachen. Es war, ein komisches Fußballwochenende und es geht nahtlos so weiter, Christelle. Denn wenn wir als nächstes über das Spiel deines Vereins reden, dann kommen wir ja auch zu einem Thema, was irgendwie ein bisschen schwieriger einzuordnen war. Mhm. Ihr habt in Darmstadt gespielt. 2:2 war das sportliche Ergebnis, aber unter der Woche gab es eine Meldung, die alle, nicht nur Darmstadt-Fans, glaube ich, betroffen gemacht hat. Johnny Heimes ist gestorben. Ein Fan von Darmstadt, der eine sehr, sehr enge Bindung zur Mannschaft hat. Ich erinnere mich an die Aufstiegsfeier, wo er damals schon mit seiner tödlichen Krebsdiagnose auf dem Podest mitstand und die Mannschaft skandiert hat, ohne Johnny wären wir gar nicht hier. Also ich weiß nicht, hattest du von seiner Person vorher schon viel mitbekommen?
Also ehrlich gesagt gar nicht so viel, wobei ich auch sagen muss, ich bin halt doch jemand, der vor allem den Fokus auf den FCA hat und drumherum zwar alles mal aufsaugt, was sonst noch passiert, aber von daher, ich habe nur mitbekommen, dass da eben was passiert ist und habe mich dann natürlich informiert und nachgelesen, wer der Johnny Heimes war. Und da habe ich dann natürlich schon auch ein Kloß im Hals bekommen, dass ich gesagt habe, na Mensch, das ist schon jemand gewesen, der wird sehr, sehr fehlen, glaube ich, in nicht nur in Darmstadt, sondern der hat ja wahnsinnig viele Leute, sehr inspiriert, hat sehr, sehr viel getan in der Krebsfürsorge und so weiter. Das ist wirklich ein großer Verlust und man muss sich wirklich nur freuen, dass jemand, der in so einer schwierigen Situation ist wie er, trotzdem noch die Kraft hat, anderen so viel Inspiration zu geben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es für Darmstadt als Verein eine gar nicht zu unterschätzende Figur war, der ihnen da wirklich auch sehr, sehr viel gegeben hat und mit geholfen hat, den Spirit in diesem Verein so zu bringen, dass sie eben tatsächlich dann am Ende in der ersten Liga gespielt haben. Schon echt eine große Geschichte.
Ja, genau. Und mir geht's wie dir. Ich habe so wirklich jetzt auch erst alles das mir nachgelesen. Vorher ist mir der Name ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber ich hatte das nie so als für das sportliche Ergebnis und Abschneiden relevant irgendwie eingeordnet. Und habe das jetzt auch erst quasi alles nachgelesen. Unglaublich faszinierende Geschichte. Gibt da sehr gute Artikel zu. Unter anderem die FAZ hat da sehr schön drüber geschrieben. Auch online kann man das abrufen. Total interessante Figur. Und wenn man dann im Nachhinein liest, welche Bindung er zur Mannschaft hatte, wie wichtig er auch laut Aussagen der Verantwortlichen für den Aufstieg war, also nach dem 1:3 gegen Bielefeld im Hinspiel der Relegation zum Aufstieg in die zweite Liga, hat Dirk Schuster die Motivationsbändchen, die Johnny Heimes verkauft hat und den Ertrag gespendet hat, an seine Mannschaft verteilt und hat ihnen gesagt, egal was passiert im Spiel, wenn ihr nicht weiter weißt, guckt auf das Band, ihr müsst kämpfen. Und der Typ hat viel, viel schlimmere Sachen durchzumachen. Und wenn der immer Mut hat, dann müsst ihr auch immer Mut haben können. Und das sind so Dinge, das ist eigentlich schade, dass einem das sowas erst dann so richtig über den Weg läuft, als jemand, der ein bisschen weiter entfernt ist von Darmstadt. Wenn es dann zu so einem tragischen Tod kommt, der aber auch ja dazugehört zu dieser Geschichte. Das ist ja
das Paradox. Also ich denke, leider ist es ja jetzt nach so einer Vorgeschichte nicht so überraschend, dass es jetzt nicht geschafft hat, bis ins hohe Alter dem Verein nahezustehen. Von daher finde ich es umso würdiger und umso insgesamt stimmig, wie alles jetzt abgelaufen ist, wie jetzt auch die Verabschiedung von dem, die Gedenkminute vorm Spiel und so weiter. Das fand ich alles würdig und angemessen. Und ich glaube auch, dass das für Darmstadt nicht nur deswegen ein ganz besonderes Spiel war. Mhm. Und auch insgesamt, dass diese Motivationsbändchen und das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch noch insgesamt nochmal einen Schub gibt. Jetzt nicht nur der Mannschaft, sondern ja auch, dass das vielleicht viele andere nochmal gucken, dass sie so ein Bändchen sich auch mal umbinden und sagen, Mensch, da war einer, der hat wirklich bis zuletzt so viel gegeben, obwohl er eigentlich die ganze Kraft für sich gebraucht hat. Wahrscheinlich hat er daraus auch noch viel Kraft gezogen in seinem Kampf. Und das ist echt eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die kann ich mir gut zum Vorbild nehmen. Finde ich super.
Absolut. Und das ist
so, sollte man es machen.
Ja gut, nicht alle haben die Kraft dafür. Deswegen braucht es ja solche Leute, die vorangehen, und die nicht jeder hat diesen Spirit auch in sich. Deswegen braucht es immer solche Leute, die vorangehen, an denen sich dann quasi andere aufrichten können, die nicht so durchs Leben gehen können. Und das ist auch nicht schlimm. Dafür geht man ja nicht alleine durchs Leben. Aber du hast den entscheidenden Satz schon gesagt, womit wir dann auch vielleicht auch, wenn es irgendwie, es wirkt komisch, aber irgendwie müssen wir ja auch noch über das Spiel reden. Andererseits habe ich auch immer total Angst, jetzt Johnny Heimes oder dem Darmstadt-Fans irgendwas dem nicht gerecht zu werden, wenn ich jetzt hier als Außenstehender drüber rede, aber egal. Wir kommen ja nicht dran vorbei. Verzeiht, liebe Darmstadt-Fans, ihr hattet alle keine Zeit. Nächste Woche dann. Du hast schon gesagt, es könnte jetzt auch einen Schub geben. Und das kann man ja tatsächlich in dem Fall auch für die Mannschaft sehen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da hat auch ein Hörer mich darauf aufmerksam gemacht, dass das für die Mannschaft ein wichtiges Ereignis ist. Da war ich noch nicht so tief drin in der Sache und dachte mir, wirklich, ist das jetzt nicht so boulevardesk, das aufzubauschen? Und je mehr ich mich eingelesen habe und von der engen Bindung der Mannschaft, gerade Marco Seiler und Aytaç Sulu und Dirk Schuster müssen ein sehr enges Verhältnis zu ihm gehabt haben, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das kann man doch tatsächlich so sagen. Und ich finde, man hat das ja auch im Spiel gemerkt, jetzt mal unabhängig davon, dass dann nur in Anführungszeichen ein Punkt runtergefallen ist, aber bis zum 2:0 und auch generell, das war ein gutes Spiel von Darmstadt.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld mit Darmstadt beschäftigt und mir angeguckt, wie die so, ja, wie es denen so geht, wie sie sich so schlagen in der ersten Liga. Und meine Hoffnung war einerseits, dass sie bisher zu Hause nicht ganz so gut aussahen und nicht viele Punkte holen konnten zu Hause. Und dann dachte ich, Mensch, vielleicht geht was. Dann gab es ja auch noch den neuen Rasen. Gut, den hätten sie dann auch noch mähen können. Aber gut, man will ja nicht rummeckern am Rasen, wenn es jetzt schon neuer war. Aber ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass der FCA, der ja wirklich Punkte braucht, und so leid es mir tut, man geht auch in so einer Situation trotzdem nicht hin und sagt, Mensch, die brauchen jetzt mal einen Sieg für den Johnny, die lassen wir jetzt gewinnen. So ist es ja dann auch nicht. Von daher, ich habe mir vorher tatsächlich was ausgerechnet und dann haben die Darmstädter aufgespielt und die Augsburger haben gespielt wie ja ein Schluck Wasser in der Kurve. Und die erste Halbzeit war also für mich grauenvoll anzuschauen. Mhm. Für die Darmstädter wahrscheinlich ganz toll. Also die waren wahrscheinlich fühlten sich bestätigt, dass die Ereignisse im Vorfeld auf jeden Fall der Mannschaft einen großen Schub nach vorne gegeben haben, weil die haben wirklich sich sehr gut präsentiert. Mhm.
Also sind eben 2-0 in Führung gegangen durch Tore von Franzic und Wagner. Der Kopfball von Wagner nach einer Ecke, natürlich, Darmstadt, mit 67 km/h, wie ich dann in der Nachberichterstattung gelernt habe. Also das war mal ein ordentlicher Hammer. Und dann gehst du mit 2-0 in die Halbzeit. Was hat denn dann der FC Augsburg gemacht, um in der zweiten Halbzeit das noch zu einem 2-2 hinzubekommen?
Ja, ich vermute und habe auch mehrfach gehört, dass es einen ordentlichen Einlauf gab von Markus Weinzierl und leider auch wirklich zu Recht, weil das, was in der ersten Halbzeit da von den Spielern kam, war wirklich nix. Da war wirklich auch von der Körpersprache her, fand ich, nicht. Also von Abstiegskampf und wir wollen hier was mitnehmen, habe ich da gar nichts mitbekommen. Mhm. Dann in der zweiten Halbzeit sah das, finde ich, ganz anders aus. Also da lief viel mehr zusammen, da waren auch die Köpfe oben, da war das, was ich vom FCA sehen will in der Situation, da war dieses Kämpfen müssen auch zu sehen und es lief dann auch mehr zusammen. Also da, es sah insgesamt besser auch aus, auch wenn es da ein bisschen länger gebraucht hat. Hat dann auch ein paar Wechsel nochmal gebraucht, dass das nochmal mehr kam, aber im Endeffekt fand ich, war dann der Anschlusstreffer verdient. Mhm. Und ja gut, dann gab es ja noch einen Treffer, der dann nicht gegeben wurde und das müssen wir, glaube ich, dann auch nochmal drüber sprechen, was dann in der zweiten Halbzeit insgesamt passiert ist. Aber ich finde einfach, dass das Ergebnis unterm Strich doch gerechtfertigt ist, weil wir uns in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert haben. Mhm.
Es wirkte ein bisschen so, als hättet ihr in der ersten Halbzeit noch so gespielt wie in den letzten 20 Minuten gegen Leverkusen und als hätte in der Halbzeit dann Markus Weinzierl gesagt, ey Leute, könnt ihr euch mal bitte daran erinnern, dass ihr auch mal 3-0 geführt habt aus Gründen gegen Leverkusen und könntet ihr vielleicht mal ein bisschen mehr so spielen, ein bisschen mehr in die Zweikämpfe reingehen und auch das annehmen, was einem Darmstadt eben anbietet. Das ist eben, also 34% Ballbesitz hatte Darmstadt, 137 angekommene Pässe in 90 Minuten. Ja, das ist halt nicht viel irgendwie, wir kombinieren jetzt hier trotz neuem Rasen hin und her und da musst du als Gegner halt mit umgehen, das weiß man aber inzwischen auch. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, es hat diese Halbzeitpause gebraucht. Wenn die erste Halbzeit noch 20 Minuten länger gegangen wäre, dann wäre das ein klares 3-0 gewesen. Und so aber hat Weinzierl geschafft, da nochmal die richtigen Akzente zu setzen. Wer hat dir denn in der Mannschaft gut gefallen, jetzt in diesen 90 Minuten dann?
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil der Eindruck aus der ersten Halbzeit ist noch sehr, sehr präsent. Mhm. Und daher möchte ich jetzt niemanden über den Klee loben. Ich finde aber, dass ein Kajubi sich wie gewohnt nach vorne geworfen hat. Mhm. Wobei der immer, das ist auch immer so ein Hop oder Top bei jeder Aktion. Von daher ist er sehr, sehr diskutiert insgesamt. Ich finde, dass Philipp Max ganz gut dann ins Spiel gekommen ist nach seinem Wechsel. Aber ich finde es insgesamt schwierig, irgendjemanden rauszunehmen aus der Mannschaft, weil es war dann doch irgendwie, sie haben es insgesamt einigermaßen hingekriegt, zum Glück. Ich möchte jetzt niemanden über den Klee loben, weil nicht mal Hitz hat diesmal gezeigt, dass er Marvin Hitz ist und dass es der Marvin Hitz ist, den wir seit einigen Spielen mehr als brauchen, weil wir sonst ganz woanders stünden in der Tabelle. Mich hat sehr gefreut, dass Vollner wieder da war. Der hat ja dann auch mit dem Anschlusstreffer den Weg geebnet sozusagen. Hat jetzt auch nicht auf seiner gewohnten Superposition gespielt, weil er Verhaag vertreten musste. Und dann auch noch nach einer Jochbein-Operation auf den Platz zu gehen, ist jetzt nicht selbstverständlich. Ich finde, das zeigt die Einstellung, die dahinter steht, und dass dann hinten auch noch tatsächlich Ergebnisse stehen, zu denen er beigetragen hat. Ich glaube, das sind die Spieler, die wir jetzt in den nächsten Wochen brauchen werden, um aus der Sache einigermaßen gut rauszukommen.
Mhm. Ich finde auch, dass vorne wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Mir gefällt auch wirklich viel, was Finn Bogason und Kayubi zusammen vorne drin machen. Das ist, das hat für mich eine andere Dynamik und Spritzigkeit. Und nein, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, dass Bobadil ja ein kleines Bäuchlein habe. Da habe ich mich vielleicht getäuscht. Vielleicht sah das nur so aus.
Aber er wirkt halt insgesamt sehr kompakt.
Ja, kompakt ist genau das richtige Wort. Kompakt bin ich nämlich auch. Aber mir gefällt es grundsätzlich sehr, was Finn Bogason und Kayubi zusammen vorne anstellen. Da ist ein anderer Druck dahinter. Hat man in dem Spiel jetzt nicht so gesehen, aber war halt auch nicht der Gegner, vor dem man so brillieren kann. Was ich sehr interessant finde.
Finde ich, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche.
Alles gut.
Könnte tatsächlich der Stürmer sein, nachdem wir lange gesucht haben. Weil wir hatten ja immer dieses Problem, dass wir zwar auf dem Papier sehr fähige Leute in der Offensive haben, aber die nominellen Stürmer außer Bobadilla haben leider nicht so wirklich viel getroffen. Und jetzt haben wir ihn geholt. Wir waren ja wohl sehr, sehr lang hinter ihm her. Mhm. Und jetzt hat es endlich geklappt. Und ja, er hat jetzt schon einige gute Aktionen gezeigt, hat auch schon den einen oder anderen Treffer gemacht. Könnte tatsächlich endlich der sein, den wir gesucht und gebraucht haben. Und ich drücke natürlich uns allen die Daumen, dass das jetzt auch so klappt. Und Kayubi, glaube ich, braucht dringend einen, der seine Chaos-Kreativität irgendwie umsetzen kann, der das irgendwie auch, der da was draus machen kann, weil das hat immer gefehlt. Kayubi ist vorne, also er ist insgesamt ein Chaos-Spieler, finde ich, ohne die Brillanz, die ein Müller hat, sondern da weiß halt keiner drumherum, was er machen will, und der Ball geht halt zusätzlich auch selten rein. Dadurch sieht das alles immer sehr blöd aus, was er macht, oder oft sehr blöd. Und wenn dann da jemand daneben ist, wie ein Finn Bogason, der hoffentlich was draus machen kann, dann könnte das dazu führen, dass tatsächlich beide gut aussehen. Und das wünsche ich mir natürlich sehr.
Ja, das ist sehr naheliegend. Was ich dahingehend ganz interessant fand, es ist ja nicht jede Statistik ist aussagekräftig, aber ich habe mir unter anderem natürlich angeguckt, wer so die meisten Ballkontakte hatte und wie die sich über Spielfeld verteilt haben. Und da fand ich sehr interessant, auf Augsburger Seite mit 98 Ballkontakten von insgesamt irgendwie 625, ganz vorne mit dabei Daniel Bayer, fand ich aber überhaupt nicht überraschend. Also das wäre auch so ungefähr der Tipp gewesen, den ich abgegeben hätte. Aber bei Darmstadt mit 56 Ballkontakten von insgesamt fast 400, Sandro Wagner, wichtigster Mann. Und das finde ich tatsächlich in dem Fall dann auch mal aussagekräftig, weil das eben einfach zeigt, wie Darmstadt spielt, wenn sie den Ball haben, lang und weit nach vorne, ist einfach so, viele lange Bälle, die kommen dann aber auch tatsächlich an, und Wagner ist ja derzeit in so einer Form, dass er es auch wirklich schafft, die oft zu verarbeiten. Aber das fasst das Spiel auch ganz gut zusammen. Ihr hattet eure meisten Ballkontakte im defensiven Mittelfeld und so ein bisschen linkslastig noch auf der Kayubi-Seite. Mit Kayubi zusammen hat er viele Pässe gespielt. Und Darmstadt hatte seine meisten Ballkontakte einfach in eurem Defensivdrittel, weil die haben einfach nach vorne gehauen. Und Wagner ist auch gerade in der Form, wo einem das auch, also es ist eh legitim, aber es kann auch ganz gut funktionieren.
Ja, ja, klar. Also der Wagner, der ist mir im Spiel auch tierisch auf die Nerven gegangen. Und weil der auch noch getroffen hat. Oh. Also ja, und immer wenn mir so ein Spieler sehr, ja, sehr auffällt, negativ, dann war er wahrscheinlich sehr gut. Nee, der war tatsächlich sehr präsent, und ich finde, das sieht man dem auch so richtig an. Der hat so eine Freude an dieser, das ist ja so eine, ich finde, so eine Grundaggression, die Darmstadt auch im Spiel hat. So ein bisschen beißen, treten und ne, und das, wenn man sich den Typ anschaut, die ganze Körpersprache, ja, der macht das halt, der macht es wahrscheinlich allen vor. Und ja, von daher steht er für mich auch mit ein paar anderen natürlich für das, was in Darmstadt passiert. Und ja, kann natürlich auch der sein, der ihnen dann am Ende am meisten geholfen hat.
Naja gut, immerhin schon mal 10 Tore, das ist schon krass.
Hilft sehr, ja.
Das hilft schon mal tatsächlich sehr, wenn man insgesamt, ich gucke gerade, 27 gemacht hat, dann stellen wir fest, dass das fast 30% sind, die er Anteil an den geschossenen Toren hat. Und du merkst halt einfach, das ist auch so ein klassisches Stürmerphänomen, wenn Stürmer einen Lauf haben, dann werden die 2 Meter, 3 Meter groß. Dann haben die ein irres Selbstbewusstsein, da kann kommen, wer mag. Da machst du auch mit der einen Chance, die du gegen Bayern hast, in der ersten Halbzeit sofort das 1-0, ist gar keine Frage, alles easy, schaut her, ich bin's, der Sandro, nicht mehr wiederzuerkennen. Aber ist
ja
schön.
Ich erinnere mich auch immer noch dran, als man den zum ersten Mal irgendwie im Profibusiness gesehen hat, da sah der ja noch so ganz klein und schmächtig aus, und wenn du den jetzt anguckst, dann ist tatsächlich nicht wiederzuerkennen. Und also, abgesehen jetzt von dem Spiel, finde ich es auch echt schön für ihn, dass er da jetzt in Darmstadt den Ort gefunden hat, wo er brillieren kann. Das ist schön.
Mhm. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich, was jetzt im Sommer passiert, ob er weiter in Darmstadt bleibt oder ob er wird Angebote bekommen. Das steht für mich außer Frage, wenn du so herausstichst aus einer Mannschaft. Da bin ich gespannt, welche Entscheidung er da trifft. Ich glaube, das ist für ihn auch wahnsinnig schwierig.
Chancen hat er ja bisher in seiner Karriere genug gehabt und irgendwie genau. So richtig geklappt hat es nirgends, außer jetzt dort. Das ist halt die Frage.
Ja, und
bleibt spannend.
Ja, wirklich total spannend. Vor allem auch, ich glaube auch wirklich keine einfache Entscheidung, weil das macht man sich ja immer nicht so klar. Man denkt sich, naja, die verdienen irgendwie 300.000 im Jahr, die sollen sich mal nicht so haben, das verdiene ich irgendwie in 15 Jahren. Aber nee, der muss ja jetzt auch gucken, dass er seine Schäfchen finanziell auch ins Trockene bringt. Und wenn der ein Angebot aus der Premier League bekommt, dann liegen da einfach ein paar Millionen Pfund, die er einfach haben könnte. Und dann, schwierige Entscheidung. Ich bin gespannt. Aber jetzt greifen wir schon arg vor. Ich wollte ja eigentlich mit dir noch über das Spiel reden.
Ja, sehr gern.
Wir müssen über zwei Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Das hast du ja auch schon anmoderiert. Und zwar zum einen wurde ein Kopfballtreffer von Kayubi nach einem Eckball aberkannt. Irgendwann in der 77. irgendwas Minute.
Ja.
Ich habe da wenig gesehen.
Also ich habe auch wenig gesehen, und das war auch im Spiel so. Ich habe das im Fernsehen angeguckt, und auch der Kommentator so, was soll da jetzt gewesen sein? Das, dann ein paar Zeitlupen und dann, hier, da war ein Gerangel im Strafraum bei einer Ecke. Sehr skandalös, dass die sich überhaupt nahe kommen im Strafraum bei der Ecke. Also ich fand, das war sehr, sehr kleinlich, das abzupfeifen. Und gut, wobei er hat ja relativ früh gepfiffen und gab ja dann auch Stimmen, die gesagt haben, dass das auch zum Beispiel der Torwart gehört hat und dann eben auch nicht mehr so drangegangen ist. Und das weißt du jetzt im Nachhinein nicht, ob der reingegangen wäre, wenn der Pfiff nicht gekommen wäre. Auf der anderen Seite, der war schon unterwegs, ja. Also das war so dicht aneinander, der Pfiff und der Kopfball von Kayubi. Also ich fand das sehr, sehr kleinlich, das Tor nicht zu geben.
Mhm.
Aber ja, ich bin auch kein Freund davon, auf Schiedsrichtern rumzuhacken. Gut, jetzt bei dem Spiel bin ich auch in der komfortablen Situation, dass es dann tatsächlich sich im Spiel ausgeglichen hat. Und da ist es dann ein bisschen leichter. Aber insgesamt, ich glaube jetzt nicht, dass der uns das absichtlich abgepfiffen hat. Von daher,
ja, nee, er wird da was gesehen haben. Das ja sowieso nicht. Also ja. Du pfeifst nicht ohne Grund.
Das sagen wir jetzt. Es gibt ja dann doch immer die anderen, die sagen, was macht ihr mit Absicht?
Aber was sollte es Bastian Dankert bringen, dem Schiedsrichter? Nichts. Es bringt ihm ja nur Ärger. Also Schiedsrichtern zu unterstellen, sie würden absichtlich Fehler machen, das ist auch mit diesen berühmten Konzessionsentscheidungen, die ja auch dann letztlich, das deutet ja auch an, dass es eine leichtere Fehlentscheidung ist oder eine Neubewertung, einfach nur, weil man vorher etwas anders gesehen hat. Das ergibt aus Schiedsrichtersicht überhaupt keinen Sinn. Du machst dir das Leben nur noch schwerer, als es eh schon ist, wenn du einen Fehler gemacht hast und das vielleicht sogar dann irgendwann erkennst.
Eben, eben. Von daher, aber ich bin Ihnen in dem Fall ausnahmsweise nicht ganz so böse, wie ich jetzt wäre, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre.
Ja, das liegt bestimmt dann an der zweiten Szene, über die ich mit dir gern reden wollen würde. Es gab in der 90. Minute einen Elfmeter. Ich würde sagen, das Bayern-Spiel umgedreht. Siehst du, da habt ihr doch euren Ausgleich gekriegt.
Ja.
Nach einem langen Ball in den 16er sinkt Co. Halb zog sie ihn, halb sank er hin im 16er.
Genau.
Nach einem Kontakt mit Sirigu. Und da hat er dann auf Elfmeter entschieden, wo man aber meiner Meinung nach sagen kann, wenn er den Eckball abpfeift nach dem, in Anführungszeichen, Foul von Klavan, dann kannst du auch den Elfmeter geben. Also es ist dann zwar beides sehr, sehr kleinlich, aber es folgt einer Linie.
Genau, das habe ich ja dann auch bei Twitter dann geschrieben. Also unterm Strich ist er seiner Linie da sehr treu geblieben. Das sind jetzt beide Situationen, wo man normalerweise echt nicht mit einem Pfiff rechnet und wirklich sagt, also Fehlentscheidung oder super kleinlich, aber wenn er das so sieht, es ist ja nicht so, dass der aus dem luftleeren Raum gefallen ist, da war ja tatsächlich ein Kontakt da. Wenn man es dann in der x-ten Zeitlupe mit Vergrößerungseffekt auch noch gesehen hat dann in der Zusammenfassung und Gagelmann hat ja bei Sky dann auch gesagt, ja, ja, den kann man schon geben. Man muss jetzt nicht unbedingt, weil sehr intensiv war der Kontakt nicht, aber man kann ihn geben. Ja, von daher seiner Linie treu geblieben und da muss man dann halt auch einfach sagen, dann ist es halt leider so. Also aus Darmstädter Sicht. Ich fand das dann natürlich schön. Und noch schöner, dass dann tatsächlich, auch wenn Verhaag nicht auf dem Platz steht, der normalerweise unsere Elfmeter sicher verwandelt, dass Finn Bogason dann das genauso gut gemacht hat. War ja schön.
Genau. Und dann haben wir unter dem Strich zwei verschiedene Halbzeiten, nicht nur, weil die Mannschaften die Spielrichtung gewechselt haben, haha, sondern ein 2:0 in der ersten Halbzeit für Darmstadt, ein 2:0 in der zweiten Halbzeit für Augsburg macht insgesamt ein 2:2. Strich drunter ist in Ordnung so.
Ja. Kann man. Wenn nicht mehr geht, dann nehmen wir den Punkt.
Genau. Und das bringt uns ja irgendwie dahin, dass wir jetzt dann mal uns die übergeordnete Situation angucken können. Wenn ich auf die Tabelle schaue, dann sehe ich den FC Augsburg auf Platz 13 mit 27 Punkten und dahinter eben den Gegner Darmstadt auf Platz 14 auch mit 27 Punkten. Das sind jetzt drei Punkte auf den Relegations- bzw. den direkten Abstiegsplatz. Warum hat Augsburg dieses Zwischenhoch, was es hatte, nicht retten können in die Rückrunde? Was ist da aus deiner Sicht aus schiefgelaufen?
Ja, ich glaube, wir haben einerseits uns schon zu sehr in Sicherheit gewiegt, gesagt haben, ach ja, jetzt haben wir einmal diesen Lauf gut hingekriegt zum Ende der Hinrunde und da sehr, sehr viele Punkte eingesammelt. Das passt jetzt, wir haben im Abstieg nichts mehr zu tun, habe ich ja auch in der beim Rasenfunk damals in der
Winterpause?
In der Winterpause gesagt, da fühlte ich mich sehr, sehr sicher, so im Niemandsland der Tabelle. War wahrscheinlich dann doch sehr früh so gesehen. Auf der anderen Seite war dann eben sehr viel los in der Europa League, was, glaube ich, sehr viel positive Energie gebracht hat, aber eben auch Energie gekostet hat, auch Verletzungen mit sich bringt insgesamt. Jetzt nicht nur die Europa League, sondern insgesamt diese Mehrbelastung hat man, glaube ich, vielen Spielern angemerkt. Wir hatten viele Muskelgeschichten und Ausfälle, die du nicht immer hast, wenn du nur Bundesliga spielst. Das kam dann auch noch dazu. Ja gut, und außerdem, wir haben in der Hinrunde in den Spielen gegen die Gegner schon nicht so gut ausgesehen. Eigentlich ist es nicht so überraschend, dass es jetzt in der Rückrunde gegen die nicht tausendmal besser läuft, weil irgendwie es sind da meistens doch noch mehr oder weniger dieselben Teams, auch wenn es jetzt dann eben auswärts bzw. zu Hause gegen die geht. Von daher habe ich tatsächlich Hoffnung, dass wir vielleicht diesen Lauf zum Ende raus nochmal irgendwie hinkriegen. Das hoffe ich sehr.
Na gut, also wenn es jemand hinbekommt, dann ist es Augsburg. Also da habt ihr mit Erfahrungen die Rückrunde zu rocken. Ich finde es tatsächlich einen interessanten Punkt, was du sagst. Wenn ich mir angucke, wo Augsburg in der Hinrunde stand, dann sehe ich 8. Spieltag 16. Tabellenplatz, 9. Spieltag 18., 10. Spieltag 18. und so weiter. Und erst dann ging es los mit den Siegen. Und im Grunde hast du dieselbe Tendenz jetzt in der Rückrundentabelle, Augsburg auf Platz 16. Das Problem, was ihr einfach habt, ist, dass die Mannschaften, die in der Rückrundentabelle vor euch stehen, in der Gesamttabelle mal hinter euch standen oder jetzt eben sehr stark aufgeholt haben. Also Hoffenheim hat einen Lauf gestartet, Werder hat trotz allem immer noch 12 Punkte schon in der Rückrunde geholt. Gut, Hannover nicht. Aber ja. Deswegen wird es halt eng.
Das ist eben leider das Problem. Je mehr ich mir da anschaue, wer da sonst noch unten mitspielt, wie eng das ist und was bei den anderen Vereinen auch passiert, desto nervöser werde ich. Weil klar, wenn du dir anschaust, was in Hoffenheim passiert, der Nagelsmann, der, ja, habe ich natürlich noch gehofft, ja, vielleicht dauert es ein bisschen länger, bis er da irgendwie was umbiegen kann. Und er ist ja tatsächlich eigentlich der gewesen, der vor allem geholt wurde für die nächste Saison und da dann wirklich einen Neuaufbau starten sollte. Aus unserer Sicht ein bisschen blöd, dass er das jetzt schon hinkriegt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es vielleicht jetzt erstmal der frische neue Wind ist bei denen und dass sie vielleicht dann doch auf der Strecke noch ein bisschen was verlieren. Ich hoffe sehr, dass, also so leid es mir für Hannover tut, aber ich hoffe, dass bei denen jetzt nicht doch noch irgendwie irgendwas passiert, wobei die wirklich in einer leider rabenschwarzen Situation sind.
Von da daher kann ich dich beruhigen. Nicht. Als jemand neutral ist, kann ich sagen, Christel, Hannover macht dir da mal keine Sorgen.
Ja, aber der FCA hält sich mittlerweile im fünften Jahr in der Bundesliga, das hätte auch keiner gedacht. Also ich glaube hier an nichts, bevor der letzte Spieltag nicht abgepfiffen ist. Also da wobei ich tatsächlich sehr für sehr unwahrscheinlich halte, dass in Hannover noch was passiert, so leid es mir tut. Ja, und dann die anderen Werder, ja, die machen auch nicht sehr viel falsch in letzter Zeit. Und ja, die Eintracht sind so die einzigen, die ja jetzt am letzten Spieltag auch so nicht so viel Hoffnung drauf gemacht haben, dass sie jetzt schnell die Kurve kriegen, obwohl sie jetzt den neuen Trainer haben. Aber ja, es ist alles sehr, sehr wackelig da unten. Ich bin echt nicht zuversichtlich.
Okay, also bevor wir jetzt über die anderen reden, weil das können wir ja gleich noch im Anschluss machen, lass uns mal noch kurz bei Augsburg bleiben. Wenn ich mir das noch angucke, was kommt, dann sehe ich unter anderem jetzt zwei schwierige Spiele. Zu Hause gegen Dortmund, auswärts bei Mainz, wobei das Mainz ja schon nach der Länderspielpause ist. Da kann sich in diesen zwei Wochen Vorbereitung, die man auf dieses Spiel hat, kann sich tatsächlich auch noch ein bisschen was drehen. Und dann sehe ich insgesamt 4 Heimspiele und 4 Auswärtsspiele. Die Heimspiele gegen Dortmund, Stuttgart, Köln und am 34. Spieltag gegen Hamburg. Vielleicht wird das ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und dann Auswärtsspiele bei Mainz, Werder, Wolfsburg und Schalke. Ich würde mal sagen, das ist durchwachsen schwierig. Das ist, glaube ich, so genau der Bundesliga-Durchschnitt, den man so an Schwierigkeitsgrad haben kann, noch im Restprogramm. Du hast jetzt schon angedeutet, dass du nicht so wahnsinnig zuversichtlich bist. Was?
Ja, ich finde, bitte.
Woran hakt es denn eigentlich? Denn ich finde, Augsburg ist sehr schwer einzuordnen. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt im Rasenfunk haben, dass mir das mal jemand erklärt, der noch näher dran ist. Ich finde, ihr habt ein Spielsystem, was gut funktioniert und was auch ein bisschen anders ist, als die meisten anderen Vereine spielen. Und ich glaube, das ist genau die Stärke. Ihr habt einen sehr guten Trainer und ihr habt einen jetzt durch Finn Bogason und Kajubi viel, viel besser austarierten Kader noch. Ihr könnt ein bisschen flexibler aufstellen. Und gleichzeitig fehlt aber manchmal so ein bisschen das, was Augsburg immer ausgezeichnet hat, nämlich die, ja, ist so ein bisschen so ein doofes Wort, aber schon ein bisschen die Galligkeit und so ein bisschen das Feuer. Ihr hattet meiner Meinung nach schon zu oft eine erste Halbzeit so wie jetzt gegen Darmstadt. Und ich kann aber nicht genau begründen, woher das kommen soll.
Ja, wenn ich es jetzt genau wüsste, dann würde ich wahrscheinlich beim FCA arbeiten und da Motivationstrainerin sein. Aber ich kann so ein bisschen von der Stimmung, die ich so aus dem Fanlager auch mitbekomme und was ich eben bei mir feststelle, es ist wahrscheinlich der Fluch des Erfolgs, sage ich jetzt mal. Okay. Eigentlich sind wir als FC Augsburg im unteren Tabellendrittel richtig aufgehoben. Und eigentlich wissen wir das auch. Ja? Also wir gehen nicht in die Saison und sagen, yeah, diesmal wird es die Champions League, nachdem wir Europa League schon geschafft haben, sondern uns ist in der Theorie klar, dass wir immer noch, und das wird lange noch so bleiben, wenn wir jetzt in der Liga bleiben, dass es eben immer um den Klassenerhalt geht bei uns. Und trotzdem sind wir auch in die letzten beiden Spielzeiten so gegangen und haben dann deutlich mehr erreicht, als jeder uns zugetraut hatte. Wir waren selber überrascht von dem, was wir erreicht haben. Und ich glaube, da hat sich so ein bisschen Gewohnheit eingeschlichen. Wir können es eigentlich nicht so gut, aber es klappt immer super. Ja? Wir wissen nicht wie, aber irgendwie der Fußballgott ist unser Freund und wir schaffen das schon irgendwie. Und gefühlt haben wir dann oft aus den Augen verloren, dass wir eben doch es nicht einfach laufen lassen können, sondern beißen und gallig spielen müssen, weil anders, es schenkt uns keiner die Punkte. Ja? Die werden uns nicht hinterhergetragen, auch wenn es in der letzten und vorletzten Saison in manchen Spielen tatsächlich sehr glücklich war, dass wir was mitgenommen haben. Das haben wir aber vergessen. Wir haben uns tatsächlich eingebildet, wir wären so gut, wie wir gespielt haben. Waren wir vielleicht dann irgendwie auch, aber das kommt eben in Augsburg nur zustande, wenn wirklich alles funktioniert, wenn alle Spieler fit sind, wenn die Gesamtheit perfekt zusammenspielt, wenn auch die Stimmung von außen positiv ist und bleibt. Und das fällt jetzt alles ein bisschen ab. Wir haben eigentlich in Augsburg eine super Situation, da ist Ruhe, man kritisiert normalerweise nicht viel rum, weder an Trainer noch Mannschaft. Na gut, es gibt natürlich die Augsburger Allgemeine, die dann immer drüber berichtet, aber im Großen und Ganzen ist es sehr wohlwollend und da gibt es ganz andere Vereine, die ganz andere Probleme haben. Aber trotzdem merke ich jetzt, dass wir uns schwer tun, wieder in diese Rolle reinzukommen. Ja, es läuft gerade nicht so gut, aber damit mussten wir rechnen und jetzt müssen wir aber zusammenhalten und uns durchbeißen und alles geben. Es wird unruhig, auch im Fanlager, da wird jeder Spieler wird mal durchkritisiert, jede Woche ein anderer und der die letzte Woche noch der Retter gewesen wäre, der ist jetzt diese Woche total schlecht. Es hängt sich viel an Kajubi auf zum Beispiel, auf der anderen Seite, wenn du dir anschaust, wer die Chancen rausspielt, dann ist es oft er. Also es knirscht ein bisschen in Augsburg und das macht es insgesamt gerade nicht so leicht, finde ich.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich eben auch, wenn man sich die Spieler anguckt, die wir jetzt haben, da sind momentan in den Aufstellungen nicht mehr zum Großteil die noch mit die ersten Saisons in der ersten Liga geprägt haben auch und diesen Spirit noch haben. Wir spielen hier jeden Ballkontakt gegen den Abstieg. Da sind viele neu dazu gekommen und eigentlich in eine Mannschaft gewechselt, die wo der Hype war, da entsteht was Großes, die machen das richtig super, wenn du dich da gut präsentierst, dann hast du eine goldene Zukunft vor dir. Die sind vielleicht auch nicht ganz so auf Abstiegskampf eingestellt gewesen, obwohl man ihnen das dann eigentlich vorwerfen muss, dass man sagt, naja, also so überraschend ist es jetzt nicht. Aber auch das, finde ich, kommt ein bisschen mit rein.
Ja, es ist definitiv eine Gemengelage, denn sonst wäre es ja einfach zu erklären.
Ja.
Glaubst du denn, es hat auch was damit zu tun, wie die Gegner gegen euch spielen? Ich finde es schon erstaunlich, wenn ich mir so die ligaweiten Statistiken angucke, dann liegt Augsburg, Entschuldigung, beim Ballbesitz zum Beispiel auf Platz 10 und bei den Pässen auf Platz 9 der Liga, bei den Torschüssen auf Platz 9 der Liga. Das heißt, ihr seid schon eines der Teams, und davon gibt es ja gar nicht mehr so viele, das den Ball hat und das den Ball auch produktiv verarbeiten kann. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, gegen Augsburg wird in dieser Saison aus Sicht der Gegner noch ein bisschen tiefer verteidigt, weil man weiß, dann kriegt ihr auch Probleme.
Ja, was auf dem Papier so aussieht, dass wir den Ball oft haben und nach vorne auch gar nicht so wenig zustande kriegen, ist halt auf dem Papier dann aber auch, es kommt wenig bei rum, weil wir halt gerne mal vorbeischießen, wir treffen ständig irgendwie Latte oder Pfosten. Gerade finde ich also die bitteren Fehlpässe oder die bitteren Ballverluste sind eben immer da, wo du denkst, jetzt könnte was passieren und alles hält schon den Atem an, weil jetzt gleich wirklich was Gutes draus werden könnte und dann landet der Ball aber entweder da, wo gar keiner ist. Also das ist sehr, sehr oft, dass du, also wie gerade Kajubi, wie gesagt, ist da immer wieder ein Kandidat, der spielt irgendwo hin und du denkst, hat der seine Kontaktlinsen nicht drin? Was stimmt denn da nicht? Da ist niemand, da war auch noch nie jemand. Und das sind oft, gerade die Fehlpässe, die richtig wehtun, die kriegen wir gut hin. Und wie gesagt, selbst wenn Tobi Werner, der große, in Anführungszeichen, Chancen tut, lang nicht gespielt hat, wir kriegen es trotzdem ganz gut hin, den Ball am Tor vorbei zu befördern. Und das, ja. Von daher lassen uns natürlich die anderen auch gern mal anlaufen, weil man kann uns wohl doch relativ gut verteidigen.
Und verunsichern. Gut, aber das ist ja nur die eine Zahl. Sind die 32 geschossenen Tore und dem gegenüber stehen 40 kassierte Treffer. Und das wäre für mich, ehrlich gesagt, der interessantere Ansatzpunkt, denn da seid ihr in der Liga jetzt nicht wirklich spitze. Da gibt es nicht so arg viele Teams, die noch mehr Tore gefangen haben. Da könnt ihr euch herzlich bei Werder Bremen bedanken, unter anderem. Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, Hannover sehe ich. Die sind noch sind noch schlechter. Achso, und Stuttgart, klar. Die Freak-Mannschaft, die da irgendwie noch mit drin ist. Und Gladbach. Okay, es sind doch ein paar, aber du siehst meinen Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt konstatieren, die Mannschaften lassen euch schon ganz gerne mal machen, bei euch fehlt oft der entscheidende Schlüsselpass oder es kommt zu Torschüssen aus nicht hundertprozentigen Lagen. Und gleichzeitig sehe ich, ihr habt 4 Tore gefangen, dann habt ihr ja ein Problem in der Umschaltbewegung.
Ja, auch. Wobei lange jetzt eben Bayer gefehlt hat, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Der ist halt leider immer noch ein extrem wichtiger Spieler für uns.
Was dazu heißt leider? Kommt, dass er ist ja eigentlich schön, ist halt nur schade, dass er gefehlt hat.
Es ist halt immer blöd, wenn du genau von einem Spieler so abhängig bist. Ach so, vor allem, er ist jetzt auch nicht mehr der junge Hupfer, der uns noch 10 Jahre hilft. Von daher ich hoffe, wir schaffen es irgendwie, da jemand anders aufzubauen, der ihn zumindest einigermaßen vertreten kann. Aber da gibt es auch schon ein paar Kandidaten, die jetzt nicht total entmutigend dastehen. Aber Bayer kam auch schlecht in die Saison, muss man auch sagen. In den ersten Spielen war er ein Schatten seiner selbst. Dann ist er lang ausgefallen und jetzt ist er wieder da. Und ich finde, er übernimmt das auch mehr und mehr wieder. Also es ist immer noch nicht der Daniel Bayer aus der letzten Saison, aber es wird besser. Von daher habe ich da schon mal Hoffnung. Und was uns natürlich auch gerade bei diesen Gegentoren große Probleme gemacht hat, und ich denke, sehr, sehr, sehr viele davon waren in den ersten Spielen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, es könnten deutlich mehr sein, hätten wir nicht einen Marvin Hitz, der auf keinen Fall zu halten sein wird am Ende der Saison, weil der eine unglaubliche Leistung gezeigt hat in vielen Spielen, jetzt gegen Darmstadt nicht ganz so sehr gut, aber gut, der ist gerade Vater geworden, der schläft vielleicht gerade nicht so viel.
Wir beide wissen, wovon wir reden. Ne?
Genau, also irgendwas passt so seit kurzem nicht mehr ganz perfekt, aber er ist immer noch ein überragender Torhüter. Und hätten wir den nicht, dann hätte man noch viel deutlicher gemerkt, dass unsere Viererkette leider überhaupt nicht konstant ist. Und das war sehr, sehr lange ganz, ganz bitter, zwischendurch besser und ja, jetzt müssen wir gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben sehr, sehr große Verletzungssorgen gehabt bei denen. Kasim Bracker, der jetzt ja ewig ausfällt nach einer schlimmen Verletzung, die wir dem Europapokal verdanken. Hong, der immer mal wieder ausgefallen ist, aber zum Glück in sehr, sehr vielen Spielen gezeigt hat, dass er ein adäquater Ersatz ist für Kasim Bracker. Ein Klavan, der eigentlich fast eine Bank ist in der Innenverteidigung, aber eben auch manchmal Fehler macht und dann eben Paul Verhaag, der lang ausgefallen ist auch, und beziehungsweise wenn er dann da war, auch ja, mal gute, mal schlechte Tage hatte, wobei an dem liegt es jetzt auch nicht sehr, sondern eben auf der anderen Seite, da haben wir 2 junge Spieler mit Stafelidis und Max, die sich immer wieder abwechseln, das heißt, da ist auch noch nicht fest, wer da jetzt bleiben wird. Beide haben gute Spiele gezeigt, beide haben aber auch Partien gezeigt, wo man sich gefragt hat, wer den geholt hat und warum. Von daher, es ist sehr, sehr wackelig da. Jetzt haben wir noch den Rovelu, der neu dazugekommen ist, der jetzt eben gefehlt hat wegen einer Sperre aus dem letzten Spiel, der sich meines Erachtens auch ganz gut einfügt und erfolgsversprechend ist. Also ich bin sehr zufrieden mit dem bisher, was er gezeigt hat. Von daher, aber an den ganzen Namen, die ich jetzt aufgezählt habe, merkt man schon, im Gegensatz zur letzten Saison, wo da eigentlich 4 Namen waren, beziehungsweise 4,5, ja, das, wenn da mal irgendwie einer verletzt ausgefallen ist oder wegen einer Sperre, dann haben wir das kompensiert, aber meistens waren es die gleichen Jungs. Und das ist natürlich extrem wichtig, gerade in der Verteidigung, und man merkt jetzt oder man hat jetzt oft gemerkt, dass da eben die Sicherheit fehlt, dass diese Eingespieltheit aufeinander eben nicht da war, dass die sich dann manchmal gegenseitig im Weg standen oder eben sich aufeinander verlassen haben in Situationen, wo es dann leider nicht hingehauen hat. Das ist so leider die Erklärung für diese starke Schwäche in der Defensive.
Ja, sind halt einfach alle jung. Also Robelo 24, Max und Stafelidis 22 jeweils. Das ist, muss ich aufeinander einspielen. Vielleicht, ist definitiv auch ein weiteres Mosaiksteinchen im großen Bild der Erklärung, wie steht's um den FC Augsburg. Auf der anderen Seite habt ihr einen sehr fähigen Trainer und ein verhältnismäßig immer noch ruhiges Umfeld. Du hast es ja auch schon skizziert. und einen sehr entspannten Sportdirektor. Das heißt, es gibt auch Grund zur Hoffnung. Was ist denn so deine Prognose? Wie wird sich jetzt die weitere Saison für euch entwickeln?
Ja, ich hoffe sehr, dass wir es jetzt irgendwie gegen Dortmund schaffen, einigermaßen gut auszusehen, nicht arg viele Tore reinzubekommen. Das wäre schon richtig viel erreicht. Wenn wir dann irgendwie einen Punkt schaffen, wäre es natürlich total cool. Ich nehme auch einen totalen Überraschungssieg sofort. Würde mich da jetzt aber auch nicht, also ich denke, da ist keiner überrascht, wenn das nicht passiert. Und dann hoffe ich natürlich auf die Länderspielpause, die wir jetzt, glaube ich, sehr dringend brauchen. Wir haben zwar ein paar Nationalspieler auch, gerade Kuh und Hong, die natürlich weg sein werden und Bogardier und so weiter. Also wir haben ein paar Nationalspieler, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, jetzt diese Pause zu nutzen, um nochmal durchzuschnaufen. Wir haben eine Wahnsinns-Rückrunde bisher gehabt, auch einfach emotional. Und ich glaube, wir brauchen jetzt einfach kurz diese Zäsur, um nochmal zu sammeln und zu gucken, wo stehen wir, was ist passiert in letzter Zeit und wie machen wir jetzt weiter. Und ich glaube, die braucht Weinzierl, die brauchen die Jungs und dann hoffe ich sehr, dass man da gestärkt draus hervorgeht und dann den Rest nochmal mit der richtigen Einstellung vor allem angehen kann. Und wenn sie das schaffen, dann zusätzlich noch von den Langzeitverletzten, die wieder zurückkommen, also Werner hatte ja schon ein paar Einsätze wieder, war jetzt im letzten Spiel wieder nicht dabei. Der hat sich, soweit ich weiß, das Spiel aus der Fankurve angeguckt. Und wenn dann noch keine zusätzlichen Verletzungen reinkommen, das wäre natürlich perfekt. Und dann ja, irgendwo in den Spielen, wo man kann, Punkte mitnehmen. Da gibt es ja zum Glück noch den einen oder anderen, der auch noch unten mitspielt, gegen Bremen und Stuttgart. Wobei gegen Stuttgart, das wird natürlich heftig. Wobei gut, die kommen nach Augsburg. Ich hoffe also, dass wir da was mitnehmen können. Und ja, einfach Augen zu und durch, meinetwegen auch ein paar dreckige Siege einsammeln und dann hoffentlich irgendwo in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, abschließen. Mir persönlich würde es sehr entgegenkommen, wenn der letzte Spieltag nicht noch ein Alles oder Nichts wäre. Ich kann nämlich nicht im Stadion sein. Meine Schwester hat ihre Hochzeit an diesen Tag gelegt. Ich weiß nicht, was mit der Frau los ist, wie sowas passieren kann. Aber es ist so, ich werde es dann aus der Ferne gucken müssen und hoffe natürlich auch für meine Schwester, dass es dann kein Abstieg wird. Es wäre echt eine ziemlich versaute Hochzeit. Ja. Aber abgesehen davon ist es halt auch mal wieder ein Heimspiel gegen den HSV. Das hatten wir in den letzten Saisons auch schon sehr, sehr oft. Und als ich mir den Spielplan angeguckt habe am Anfang der Saison, habe ich noch gesagt, ach Mensch, jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt diesmal nicht wir sind, die den Dino begraben müssen, weil am Anfang der Saison war das ja tatsächlich noch eine Überlegung, die man tatsächlich haben konnte. Jetzt sieht es ein bisschen andersrum aus und ich hoffe sehr, dass die Hamburger uns da keinen Strick draus drehen.
Schauen wir mal. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass diese drei Spiele innerhalb von 13 Tagen nach der Länderspielpause, Mainz auswärts, Bremen auswärts und Stuttgart zu Hause, ich glaube, wenn Augsburg es so macht wie in den vergangenen Saisons, wo es ja immer so war, dass ihr euch irgendwie ein Polster erspielt habt und dann war man in so sicheren Gefilden, dass man auch auf eine andere Art und Weise Fußball spielen konnte, wenn, dann kriegt ihr das in diesen drei Spielen hin und dann schauen wir mal, dann haben wir den 30. Spieltag rum und dann sind wir sehr, sehr schlauer. Sehr, sehr viel schlimmer. Ja. Wollen wir mal
entspannter
gucken, was die Konkurrenz so macht?
Ja, sehr gern.
Das gehört ja noch mit dazu. Wir haben bei Darmstadt schon angefangen. Unser Hörer Arne Zeigler hat dazu geschrieben, er hat so ein bisschen das Gefühl, nach dem Unentschieden nach Führung in Bremen, dem Unentschieden nach Führung jetzt gegen Augsburg, er habe das Gefühl, dass Darmstadt solche Spiele in der Hinrunde gewonnen hätte und verbinde damit die Prognose, es wird ein bisschen schwieriger für die. Wie siehst du denn, als jemand, der so indirekt beteiligt ist, die Perspektiven von Darmstadt?
Ja, Darmstadt hat, glaube ich, einen ganz großen Vorteil in der ganzen Situation jetzt. Von denen erwartet niemand was. Und das ist genau die Situation, die wir in Augsburg auch lange hatten in der ersten Liga im Abstiegskampf. Und die ist sehr viel mehr wert, als man denkt. Da ist nicht dieser super große Druck, den jetzt die anderen Kandidaten haben. Die haben alle nicht ganz so viel zu verlieren. Die sind schon mit der Einstellung reingegangen in die Saison. Ja, gucken wir mal, wie gut es läuft, und wir beißen uns jetzt einfach mal durch und schauen, was am Ende dasteht. Und daran müssen sie nichts ändern. Mhm. Die haben die ganze Zeit jetzt schon die Ruhe, die sie haben können, und da wird sich jetzt auch bis zum Schluss wahrscheinlich nichts ändern. Und das ist, glaube ich, von allen Beteiligten die komfortabelste Situation. Wenn die am Ende absteigen, dann ist es so. Dann ist da keiner enttäuscht und dann ist es schade, aber niemand sagt, das hätte anders laufen müssen. Mhm. Bei allen anderen wird es schwierig, weil da wird dann kurz vor knapp noch, ist man dann nochmal nervös, dann wird viel kritisiert, dann ist jeder wieder schuld. Ich denke, das wird in Darmstadt nicht passieren. Und ich glaube, gerade dadurch kann man, auch wenn es eine Zeit lang schlecht läuft, viel Kraft ziehen.
Mhm. Ja, ich glaube, bei Darmstadt wird vor allem der Blick auf die Auswärtsspiele wichtig. Auswärts, das ist eine Binsenweisheit, tun sie sich in der Saison viel, viel einfacher. Und da kommt jetzt dann noch Wolfsburg, der HSV, Köln und Hertha. Das sind noch die Auswärtsspiele, die es in dieser Saison gibt. Da ist durchaus einiges an Spielen mit dabei, wo ich sage, da könnten noch Punkte runterfallen. Und wenn du dann noch zu Hause gegen die Eintracht und Ingolstadt spielst, dann finde ich auch, dass man da noch nicht abschreiben sollte, habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Aber du hast mir im Grunde schon mehrere goldene Überleitungen gebaut, weil du gesagt hast, andere Mannschaften werden nervös, da werden nochmal Dinge geändert. Lass uns doch mal über die Eintracht reden, oder?
Ja, ne, die Eintracht ist für mich so, ja, gefühlt der sichere Kandidat für, solange die so weitermachen, kann ich noch ruhig schlafen. so leid es mir tut, das ist, ich meine, Armin Fee ist Augsburger, von daher habe ich dem schon auch irgendwie einen halben Daumen immer noch gedrückt. Ich fand das eigentlich ganz charmant, die Lösung mit Hannover und Hoffenheim da auf den Abstiegsplätzen, und die Eintracht darf dann die Relegation spielen und rettet sich dann noch irgendwie. Das hätte mir gefallen.
Gut, so ist die Situation Fee, jetzt auch noch, ne? 24 Punkte, nur halt leider Hoffenheim auch 24 Punkte.
Ja, eben. Jetzt kommen die Hoffenheimer da irgendwie raus. Das ist jetzt irgendwie blöd. Nee, aber also ja, jetzt haben sie den Fee rausgeworfen, was ich auch absolut verstehen kann. Das hat nicht mehr so gut funktioniert. Und ja, so leid es mir für ihn tut, wie gesagt, er ist Augsburger, da muss ich ihm eigentlich nur das Beste wünschen, aber ich glaube, er ist jetzt auch einfach nicht mehr der Supertrainer. Ich hoffe auch, dass man das in Augsburg auch so sieht. Es gibt immer noch den einen oder anderen Augsburger, der sagt, ah Mensch, der Armin, der wäre doch einer für uns. Und ja, der hat dann halt einfach in letzter Zeit nicht viel Fußball geguckt. Aber ja, jetzt haben sie den Kovac geholt, und ich finde, wie der auftritt, das kann einem Augsburger ein bisschen Angst machen, weil der wirkt sehr entspannt und optimistisch, und ich glaube, das kann schon nochmal was auslösen.
Jetzt am Wochenende ja nicht gemacht. Also 3-0 bei Gladbach verloren, und das kann durchaus mal passieren, und das ist auch sehr ärgerlich, wenn eigentlich der sichere Rückhalt Radetzky jetzt einfach dann mal alle Fehler, die er sich für diese Saison vorgenommen hat, in einem Spiel macht. Allerdings war das auch nicht der Grund, warum sie so verloren haben. Also zieh die Fehler von Radetzky ab, die hätten meiner Meinung nach trotzdem weder ein Tor geschossen und hätten auf jeden Fall hinten Tore gefangen. Das heißt, zumindest in diesem Spiel noch keine Verbesserung, meiner Meinung nach.
Ja, es muss ja aber auch nicht immer sofort. Und das sind dann oft im Abstiegskampf, glaube ich, auch so kleine Sachen. Und wenn jetzt nicht total der Negativtrend beibehalten wird, sondern so, es ist so viel Psychologie dabei, finde ich. Und in allem, was ich jetzt so nach dem Spiel und um das Spiel drumherum auch gehört habe, auch, dass sich ein Radetzky nach drei solchen Schnitzern hinstellt und sagt, ja, geht auf meine Kappe, das war halt nichts, finde ich, zeigt auch, dass da die Einstellung insgesamt stimmt, dass da auch einer sowas sagen kann, ohne dass irgendwie böses Blut entsteht. Ich finde, das wirkt schon trotz allem wie eine relativ stabile Mannschaft, die halt, denen jetzt zu rechnen ist.
Ich meine, letztlich beruhige ich dich ja damit und spiele so ein bisschen des Teufels Advokat für alle Eintracht-Fans, aber soll ich dir einfach mal sagen, was das Problem der Eintracht Frankfurt ist?
Ja, gerne.
Sieben Tore in der Rückrunde und Alex Meyer ist verletzt. Das ist das Problem. Nach vorne geht überhaupt nichts. Und nach hinten ist das, ja, Mai, du hast halt merkwürdiger Außenverteidiger, eine wechselnde Innenverteidigung, komische Sechserposition, aber das ist meiner Meinung nach trotzdem nicht das Problem. Das Problem ist, dass du 7 Tore geschossen hast und das nicht mit Huub Stevens als Trainer, sondern mit jemandem, der als Trainer gesagt hat, wir wollen nach vorne spielen, wir wollen den Ball haben, wir wollen Chancen kreieren. Also das heißt, die haben es schon probiert. Es ist ja nicht mal so, dass sie gemauert hätten und deswegen nur 7 Tore. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem.
Ja, klingt natürlich so. Aber das ist halt, ja.
Also es gibt nur eine Mannschaft, die weniger Tore geschossen hat, und das ist wenig überraschend Hannover 96, was mit 4 Toren in 9 Spielen auch wirklich, oh, meine Güte, es tut mir leid, aber die müssen tatsächlich runter. Es hilft nichts. Aber ich glaube, das ist das, ich meine, natürlich jetzt gegen Gladbach auch schwierig. Andererseits, Gladbach unter Schubert ist auch nicht mehr Gladbach unter Favre. So kompakt stehen die auch nicht in der Umschaltbewegung. Du hast auch immer wieder Lücken zwischen defensivem Mittelfeld und der Verteidigungskette, so Zwischenräume, in die du reinspielen kannst. Da, man hätte zumindest ein paar Ansätze erzielen können. Und ich will jetzt nicht alles gleich wieder schlecht reden, es war jetzt nur ein Spiel unter Kovac. Aber sie haben eben nicht diese Entspanntheit, die du sagst, die man haben kann, haben sie meiner Meinung nach nicht. Die spielen jetzt dann am Samstag gegen Hannover im Topspiel, wird auch in den USA exklusiv übertragen. Ich habe vorhin einen Tweet gelesen, stellt euch einfach mal vor, so ein durchschnittlicher Amerikaner steppt da drüber. Ja, sorry. Ich frage mich, welche Jugendfreigabe dieses Spiel bekommt. Aber das ist zum Beispiel schon wieder kein Kann-Spiel, das ist ein Muss-Spiel, da muss es jetzt was geben.
Ja, aber das sind eben, ich glaube, gerade die Eintracht hat jetzt aber auch noch viele Begegnungen gegen direkte Konkurrenten und das haben wir jetzt zum Beispiel nicht. Das heißt, die haben sehr viele Möglichkeiten, sich dann noch selber rauszuziehen.
Das stimmt, die spielen zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts das heißt, in Darmstadt und auswärts in Bremen am 34. Ja.
Also wenn die jetzt wirklich mit der richtigen Einstellung rangehen und doch irgendeiner sich plötzlich als einigermaßen Torjäger herausstellt oder auch einfach mal 2, 3 zufällig reinkullern. Das kann ja auch mal sein. Wenn du mit dem richtigen Spirit reingehst in so ein Spiel, dann, wie gesagt, in Augsburg, wir haben diese Tore alle gesehen. Also die dürfen eigentlich nie reingehen, aber dann ist er plötzlich drin und dann kriegst du einen Lauf. Und das kann schon passieren, gerade gegen solche Mannschaften, wenn du dich nicht total versteifst, sondern die Gelegenheit nutzt, dann kann die Eintracht da schon noch einiges erreichen. Mal gucken.
Klar, das will ich ja auch nicht ausschließen. Ja. Aber die Probleme sind halt deutlich zu erkennen, wenn man sich nur die Bilanzen anguckt. Kurzes Wort noch zu Gladbach. Ich persönlich muss sagen, also mal abgesehen von dem Unterhaltungswert, den Spiele mit Gladbach haben, 95 Tore in Spielen mit Beteiligung der Borussia nach 26 Spieltagen, das ist ordentlich. Mhm. Jetzt 4. Platz mit 42 Punkten. Hopp oder Top-Mannschaft. 13 Siege, 3 Unentschieden, 10 Niederlagen. Deswegen ist es auch so interessant, hier zu gucken. Aber auch wirklich trotz aller Dinge, die man auch kritisieren kann in der Verteidigung und so weiter, aber eine sehr interessante Mannschaft einfach, was mit aus Gladbach in den letzten Jahren geworden ist, wie sie sich auch in dieser Saison präsentieren, wie sie diesen Start weggesteckt haben. Also ich gucke denen wirklich gerne zu.
Ja, ich auch, absolut. Also mein Gladbach war letzte Saison auch schon großartig zum Zugucken. Ich freue mich sehr, dass sie da jetzt aus dem schlechten Start so gut rausgekommen sind. Und ja, jetzt ist es tatsächlich auch deswegen immer unterhaltsam, weil sie sind eben doch nicht mehr, wie du richtig gesagt hast, Gladbach unter Favre, wo irgendwie alles richtig funktioniert hat, bis auf diese Saison, sondern jetzt unter Schubert, ja, funktioniert zwar ganz gut, aber auch nicht immer perfekt. Und ich meine, wir haben selber 2-2 gegen die gespielt und uns ja ein bisschen doof angestellt. Auf der anderen Seite haben sie uns in der Hinrunde auch, ja, wir waren jetzt ja leider der Aufbaugegner. Mhm.
Ja, das waren diese 4 Tore nach 22
Minuten. Und das ist eben Gladbach. Solche Sachen passieren bei denen ständig. Also nicht ganz so dramatisch, aber ja, ich gucke die auch gern. Ja. Ich wünsche ihnen echt nur das Beste, ob sie jetzt alles erreichen, was sie wollen. Aber
naja, sie haben es zumindest in der Hand und sehr interessant, nachdem Schalke jetzt an diesem Spieltag, da reden wir dann auch noch kurz drüber, ja ein Spiel um Platz 3 hatte gegen die Hertha, werden sie am nächsten Spieltag ein Spiel um Platz 4 haben. Dann spielen sie nämlich gegen Gladbach.
Ja.
Zu Hause. Und Gladbach derzeit 42 Punkte, 4. Schalke 5. mit 41 Punkten. Das wird ein spannendes und interessantes Spiel. Aber wir sind noch nicht damit fertig, den Blick auf die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu richten. Und da hat eine Mannschaft vor allem einen Lauf, nämlich die TSG aus Hoffenheim. Und jetzt auch zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, 1:0. Christel, was sagst du denn dazu?
Ja, ich war ein bisschen böse auf die Wolfsburger. Das, also wenn man nur das Ergebnis sieht, dann kann man schon sagen, also was soll das denn? Kann man doch nicht hier, aber ja gut, Wolfsburg läuft nicht so in letzter Zeit und Hoffenheim so sagen, läuft ja leider sehr gut. Also ja, das ist eben leider was, womit man jetzt rechnen muss, dass die Hoffenheimer auch gegen vermeintlich starke Gegner gut spielen. Der Nagelsmann ist tatsächlich einer, der macht für mich auch einen super guten Eindruck. Also vorher, gut, den kannte ja keiner. Jetzt sehen wir, wie er sich auch gibt, was er sagt. Ich finde, der wirkt wirklich wie jemand, der, ja, der dann nochmal viel machen kann. Und so richtig Bock auf zweite Liga hat der wahrscheinlich auch nicht. Der würde wahrscheinlich doch lieber in der ersten Liga seine ersten Sporen verdienen. Und das stellt er sich momentan nicht so schlecht an.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, warum jetzt ausgerechnet bei einem Wolfsburg-Spiel eine Poker-Analogie einfällt. Grüße an Max Kruse. Ich habe die 75.000 nicht. Aber Hoffenheim geht halt auch tatsächlich all in. Also jetzt nicht nur, weil sie Nagelsmann geholt haben, sondern auch die Art und Weise, wie er spielen lässt. Wenn man sich so anguckt, gegen Augsburg eben zu Hause, du wirst dich erinnern, 2:1 gewonnen. Dann in Stuttgart 5:1 verloren. Und auch, weil er sich fürchterlich vercoacht hat, weil er da viel zu offensiv drangegangen ist gegen eine derzeit starke Stuttgarter Mannschaft und jetzt zu Hause gegen Wolfsburg, aber wieder im Prinzip genau dasselbe, nur mit einer anderen Aufstellung, aber die Art und Weise zu spielen war genau dieselbe. Er sagt einfach drauf, 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 vorne den Ball erobern, vertikale Pässe, wir riskieren auch mal den Fehlpass, in die Schnittstellen, geht schnell über die Außen und von dieser Linie, sofern man nach 3 Spielen von einer Linie sprechen kann, ist er nicht abgerückt und das finde ich aber, das finde ich gut, das ist, ich mag das, wenn auch im Abstiegskampf Risiko gegangen wird. Und das war genau das, was ich mir ehrlich gesagt schon gewünscht hätte, als man sich dann entschieden hat, Gisdol zu entlassen. Und All-In bedeutet halt, naja, du kannst im Heads-Up gewinnen, vielleicht gehst du aber halt auch vom Tisch. Aber derzeit sind die Odds nicht so schlecht, würde ich sagen.
Ja, eben. Und ich glaube, da gerade die Situation, in der Hoffenheim gerade ist, da hat man auch mit dem Abstieg schon, in Anführungszeichen sich abgefunden, beziehungsweise nimmt das als Option hin. Und niemand ist dem Nagelsmann jetzt böse, dass er so spielen lässt, weil wenn er damit Erfolg hat, ist es super, dann freuen sich alle und klopfen ihm auf die Schulter zurecht. Wenn es jetzt nicht klappt, was soll er machen? Er hat jetzt nicht drum gebettelt, jetzt schon als Trainer anzutreten.
Er hat den
Karren
nicht in den Dreck gefahren, ja, das stimmt.
Genau, das haben andere gemacht und man hat ihn ja auch für nächste Saison geholt, um eben aus Hoffenheim wieder eine starke Mannschaft zu machen. Und wenn er jetzt damit anfängt, so spielen zu lassen, wie er sich das vorstellt, auch für die Zukunft, dann hat man doch genau das, was man von ihm wollte. Und wenn es jetzt am Ende nicht klappt, auch nicht so schlimm. Von daher ist da auch der Druck, glaube ich, nicht so mega groß. Klar, möchten die drinbleiben, aber ja, sieht ja auch ganz gar nicht so schlecht aus momentan. Also wenn sie so weitermachen, ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren, das kann ja auch gut laufen jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, was die für ein Restprogramm haben, aber...
Durchaus spannend. Also jetzt erstmal auswärts beim HSV. Was glaube ich? Ich glaube, wir könnten mit einer sehr spannenden Konstellation in die Länderspielpause gehen. Hoffenheim beim HSV traue ich was zu, genauso wie die Eintracht zu Hause gegen Hannover eigentlich gewinnen müsste. Und dann hättest du die beiden mit 27 Punkten und dann will ich erstmal gucken, was Werder, Darmstadt und auch ihr, die ja Stand jetzt auch 27 Punkte haben, da werden nicht alle punkten, logischerweise. Das heißt, das wird, ich glaube, da gehen wir mit einiger Spannung in die Länderspielpause.
Ja.
Ja, oh, sagte sie.
Es wird nicht unspannend.
Ja, es tut mir leid, dass ich deinen Puls jetzt gerade heben musste. Aber wir können ihn auch gleich wieder senken, wenn wir noch mal über Wolfsburg reden. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie man das einordnen soll. Die kriegen es halt einfach nicht auf die Kette, müssen jetzt wirklich gucken, dass sie das mit Europa irgendwie hinkriegen. Es sind zwar nur in Anführungszeichen 3 Punkte Rückstand auf Mainz auf dem 6. Tabellenplatz, aber sie kabbeln sich ja noch mit Leverkusen, die auch derzeit nicht im europäischen Fußball platziert sind. Ich weiß irgendwie, Wolfsburg, schwierig zu fassen.
Ich finde es auch schwierig zu fassen. Die kriegen das einfach überhaupt nicht gebacken, die Abgänge irgendwie zu verschmerzen. Und der Schürrle, da dachte man, ja, jetzt vielleicht wird es jetzt endlich mal was, aber ja. Ich finde, wobei es auch, finde ich, ein bisschen schwierig ist, immer nur an ihm aufzuhängen. Aber es ist jetzt natürlich auch, ich meine, Leverkusen macht sich ja auch nicht super gut. Sag ich jetzt mal so, nach der letzten Begegnung mit ihnen. Dem bin ich eben noch böse, aber gut. Was willst du da machen? Nee, also generell die Mannschaften, die eigentlich international spielen wollen und das auch jeder Saison als Ziel sich formulieren, haben sie jetzt alle nicht so super leicht. Und ja, dann ist da halt eine Hertha, die relativ da oben drin steht und ja.
Ja,
ist tatsächlich interessant da oben, aber also ich weiß auch nicht, was die Wolfsburger anders machen müssen. Ehrlich gesagt interessieren sie mich auch meistens nur zweimal in der Saison.
Weißt du, was meiner Meinung nach der Grund dafür ist, warum so viel an der Person Schürrle festgemacht wird, obwohl er ja wirklich nur einer unter vielen ist, die gerade nicht ihre Form haben?
Ja, mei, war halt der teuerste, oder?
Ja, das zum einen, und ich glaube, es ist aber schon auch wirklich ein Symptom für das Problem, was Wolfsburg hat. Denn Wolfsburg gehört zu den Ballbesitzmannschaften. Wolfsburg hat viel Ballbesitz, viele Ballkontakte, eine hohe Passgenauigkeit, aber sie kreieren daraus zu wenig Chancen. Und das kannst du dann eben festmachen an der offensiven Dreierreihe und wie die gefüttert werden. Und es gäbe genauso viel zu kritisieren an der Innenverteidigung, wo es jetzt auch durch Verletzungsprobleme, aber schon auch durch, also als Dante und Naldo gespielt haben, war da wirklich auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. Du könntest viel über die Innenverteidigung reden, du könntest viel darüber reden, wie abhängig Wolfsburg von dem Gustavo auf der Sechserposition ist, aber de facto redet man tatsächlich eigentlich fast immer über die Offensive, weil auch tatsächlich das Auffälligste ist. Sie haben viel Ballbesitz, sie haben Räume, die sie bespielen können, und in der letzten Saison hatten sie eine Mörderoffensive, haben das richtig gut gemacht, und in dieser Saison klappt das überhaupt nicht. Und deswegen konzentriert man sich auch auf Schürrle, Draxler, Kruse, die ganze Bastos-Nummer. Das ist nicht nur, glaube ich, weil er so teuer war und weil er Weltmeister ist, sondern ich glaube, das ist auch so ein bisschen stellvertretend für das Problem bei Wolfsburg.
Ja.
Naja. Gut. Jetzt habe ich meinen Sermon dazu abgegeben, der wahrscheinlich gar nicht gewünscht war.
Ich unterschreibe das jetzt einfach mal.
Ja, genau.
Das ist gut zusammengefasst.
So ist das halt. Wenn es nur einen Gast gibt, dann muss halt auch mal der Max ein bisschen seine Meinung raustrompeten. Da müssen jetzt alle Hörer durch. Nächste Woche bin ich dann wieder der Neutrale und werde dann immer erstaunt nicken, wenn jemand sowas sagt.
Genau, ja gut. Und wenn der Gast aber auch wenig Meinung dazu hat, dann...
Ja,
ist schon gut so. Danke.
Lass uns mal weitermachen. Die Wolfsburg-Fans werden uns verzeihen müssen. Eine Mannschaft, die auch unten drin steckt, die, ja, ich weiß nicht, ich würde ketzerisch sagen, vielleicht sind die so ein bisschen deine Hoffnung. Werder Bremen. Bei Bayern 5:0 verloren, was mal passieren kann. Die Art und Weise allerdings, meine Güte.
Ja. So leid es mir für die Bremer tut. Ich hoffe, dass das gibt ihnen jetzt einen Knacks für die nächsten Spiele. Weil das war tatsächlich nicht sehr gut. Also ich meine, gegen Bayern haben sie sich wahrscheinlich keine Punkte ausgerechnet, aber...
Ja, die gelben Karten zeigen sogar, dass sie sich bestimmt da nichts ausgerechnet haben, aber...
Oh ja, stimmt.
Also gibt's ja auch noch. Man muss ja nicht immer mit Zahlen um sich werfen, aber in dem Fall ist es wirklich krass. Also 967 zu 194 gespielten Pässen, 95% Passquote zu 66% Passquote, 83% Ballbesitz für die Bayern, 20 zu 2 Torschüsse, unglaublich viele Chancen, unglaubliche Räume auch auf den Außen, eine wahnsinnige Passivität in der Zweikampfführung von Werder. Also, ich habe ja gesagt, so ein bisschen ketzerisch, Sind die so deine Hoffnung, dass die sich noch hinter euch einreihen? Also so, wo sie ja jetzt derzeit auch stehen auf Platz 15?
Ich wäre natürlich nicht beleidigt. Ich gucke jetzt gerade mal so das Restprogramm. Ich meine, wir dürfen noch bei ihnen antreten. Das wird dann spannend. Dürfen auch noch gegen Dortmund spielen. Vielleicht gehen sie da eigentlich einfach mit der gleichen Einstellung rein wie gegen die Bayern. Das würde mir gut gefallen. Entschuldigung. Die hatten halt vor dem Bayern-Spiel ganz gute Ansätze, finde ich. Und von daher möchte ich mir nicht den fragwürdigen Gefallen tun, zu sagen, das wird jetzt schon. Jetzt sind die wieder mit unten drin, sondern kann natürlich auch sein, dass sie einfach sagen, ja, das war zu erwarten. Wir haben vielleicht dann einfach insgesamt zu wenig Anspruch an uns gehabt in dem Spiel und das machen wir jetzt wieder anders. Und ich traue ihnen tatsächlich zu, das auch irgendwie wieder hinzukriegen in den nächsten Spielen. Jetzt gut, vielleicht nicht gegen Dortmund, aber da sind ja da doch die einen oder anderen Spiele, wie gesagt, gegen uns. Das wird dann, da werden sie wahrscheinlich doch mit einem anderen Anspruch reingehen.
Das stimmt, aber wenn ich so gucke, also ich traue es ihnen auch durchaus zu. Ich will die jetzt nicht abschreiben, obwohl ich in der letzten Schlusskonferenz gesagt habe, die sind für mich Platz 17. Aber jeder, der meine Tipps verfolgt, der weiß, der Max liegt auch mal daneben. Das Problem, was ich einfach nur habe, ist, einer der Gründe, warum man gesagt hat, man traut Bremen jetzt wieder richtig was zu im Abstiegskampf, war der Spirit, den sie hatten. Sie haben auswärts bei Leverkusen 4-1 gewonnen, dann zu Hause Hannover 4-1 weggemacht und du hattest richtig so den Eindruck, das, was Werder Bremen gerade trägt, ist nicht nur Claudio Pizarro oder ein überlegenes Spielsystem, sondern es ist so wie in der letzten Saison ein Gefühl, ein Mannschaftsgeist, ein Spiel nach vorne, ein Mut zum Risiko, was dann auch oft belohnt wird. Und ich habe den Eindruck, die haben sich tatsächlich durch die Art und Weise, wie sie vor allem dann noch 4-0 und 5-0 gefangen haben bei den Bayern, haben sie sich das von außen betrachtet ganz schön kaputt gemacht. Denn ich habe viele Reaktionen gelesen von Fans, die zwar gesagt haben, ja, eigentlich nicht so, also wir hatten uns ja eh nichts vorgenommen, aber muss es denn gar so passiv und körperlos sein? Und gleichzeitig könnte Torverhältnis auch noch wichtig werden. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie haben das große Pfund, was sie hatten, nämlich den Spirit und etwas, was so schwierig zu fassen ist, so ein Gefühl, was mental ist, das haben sie jetzt schon wieder ein bisschen aus der Hand gegeben mit so einem Spiel.
Ja, ich würde das hoffen für uns und jetzt mal gucken. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass trotz allem kannst du gegen die Bayern so ein Spiel irgendwie verschmerzen.
Klar, vom Ergebnis her schon. Wobei von den Toren her weiß man nicht. Ich meine, jetzt 53 Gegentreffer, also über die Tordifferenz wird es...
Dafür war es gut, also...
Für dich war es gut, genau. Also ich meine, es kann natürlich sein, dass das alles auf einen Showdown rausläuft. Am 34. Spieltag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Es könnte sein, dass man sich da darum kloppt, wer auf die Relegation kommt. Und dann würde es ja reichen, in diesem Spiel wieder einen Spirit zu haben, der irgendwo hergekommen ist. Wunder von der Weser oder was auch immer. Aber mir wäre diese Aussicht ein bisschen zu dünn als Werder-Fan.
Ja, ich glaube, als Werder-Fan kannst du jetzt nach dem Spieltag nicht auch nicht so gut schlafen. Mhm. Aber naja.
Gut, sie spielen das
noch. Es bleibt halt trotzdem unsicher.
Ja, man bleibt unsicher, genau. Wollen wir über die Bayern noch reden?
Kann man gern.
Ich weiß es nicht. Ich meine, man kann da jetzt auch ganz viel drüber reden, man kann auch ganz viel einzelne Spieler loben. Also Müller ist natürlich unfassbar, jetzt 19 Tore. Coman hat eine wahnsinnige Partie gemacht. Das 3-0, der Schuss von Ribéry und generell seine Leistung war wunderbar. Man kann feststellen, dass die B11 der Bayern eine A11 ist. Aber dennoch, es war halt auch tatsächlich ohne Gegenwehr. Also Kimmich und Benatia konnten... die haben ein fehlerloses Spiel gemacht, aber sie wurden halt auch überhaupt nicht zu Fehlern gezwungen. Also die wurden ja im Spielaufbau kein einziges Mal angelaufen. Und dafür ist gerade ein Kimmich einfach zu passstark. Das kannst du nicht machen. Und dann darfst du auch nicht irgendwie 18 Meter von Coman wegstehen, wenn der den ersten Ballkontakt hat, weil dann wird es halt auch schwierig. Der wackelt einmal mit dem Hintern, legt den Ball rechts vorbei und hat 3 Meter Vorsprung. Also sehr, sehr starke Leistung, klar. Aber irgendwie finde ich, auch ein Muster ohne Wert tatsächlich. Auch von Bayern-Seite aus.
Ja gut, aber es zeichnet halt die Bayern auch aus, wenn du da, wenn du nicht mal zuckst gegen die, dann zerlegen sie dich halt und zeigen halt auch, dass sie es können und machen halt eine Gala-Vorstellung draus. Warum nicht? Das sind, glaube ich, auch die Spiele, die ihnen dann auch Spaß machen. Ich meine, ja, als Bayern-Spieler musst du dich ja an irgendwas, in der Liga an irgendwas hochziehen, um noch ein bisschen Spaß dran zu haben. Und wenn immer alle, die jammern ja gern mal, wenn alle hinten drin stehen und es ihnen so schwer machen und überhaupt und sowieso. Und bis sie dann endlich mal das erste Tor drin haben und danach wird es ja dann meistens besser. Aber bis dahin ist es ja anstrengend und man tippt ja dann auch, ja, gern mal blauäugig irgendwie Kantersiege. Mhm. Aber so leicht haben sie es ja dann immer nicht. Und wenn dann mal so ein Spiel um die Ecke kommt, dann sagen sie, ach Mensch, einfach mal wieder schön drauf und zeigen, was wir alles toll können, weil die tun ja nichts. Es, ja, hilft denen, glaube ich, auch gerade vor so schwierigen Wochen, vor denen sie jetzt stehen. Und dann
ja, klar.
Lieber
ja.
So ein Spiel als irgend so ein anstrengendes, wo sie dann vielleicht auch noch ein blödes Gegentor kriegen, wo dann wieder Unruhe ist und kritisiert wird und so. Ist doch toll.
Ja, ja,
kann man sich doch freuen.
Das auf jeden Fall. Du kannst Mario Götze mal wieder spielen lassen und den irgendwie so ein bisschen, naja, mitschleppen ist zu viel gesagt. War jetzt nicht so schlecht, aber wie gesagt, muss dann im Wert. Nee, also gut, Bayern hat auf jeden Fall den Spirit. Schauen wir mal, was sie gegen Juve machen. Mit etwas Glück, es hängt auch wie immer an privaten und beruflichen Gründen, bin ich zu Bayern gegen Juve im Checkpot-Podcast zu hören als Gast. Hier kurz der Hinweis. Müsst ihr mal reinhören, den solltet ihr generell sowieso hören. Und dann schauen wir einfach mal, wie es bei den Bayern weitergeht. Jetzt dann gegen Juve einen, in Anführungszeichen, richtigen Gegner. Sorry, Werder. Das war ein bisschen wenig.
Ja, ist halt auch schwierig für die Bayern. Ne? Jetzt haben sie gegen Dortmund gezeigt, ja, es gibt durchaus auch in der Bundesliga noch Mannschaften, gegen die sie nicht eine Gala-Vorstellung spielen können automatisch, wo es dann schwierig wird und wo man dann echt auch ein gutes Fußballspiel auf höchstem Niveau in der Liga sieht. Ja, finde ich schön, dass das so noch ist. Und ja, ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht in diese immer die Bayern-Lethargie mit einsteigen, weil es bringt doch auch keinen Pass.
Ja, das stimmt. Jetzt muss man mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt sogar den Eindruck, dass trotz des Ergebnisses gerade das Dortmund-Spiel nochmal so ein richtiger Boost für die Bayern war, weil sie gesehen haben, normalerweise gewinnen die das. Wenn es eines der beiden Teams gewinnt, dann eher die Bayern, denn sie hatten die größeren Chancen und gerade die zweite Halbzeit war dann wirklich gut gespielt und ich glaube, das ist ja für die schon so ein Warm-up auf das, was sie in der Champions League erwartet. Das haben sie halt in der Liga derzeit nur gegen Dortmund. Ich glaube, das war ganz gut für die zu sehen, dass sie da mehr als nur gut mitgehalten haben, trotz all der Umstände vorher. Momentum so ein bisschen gedreht und jetzt können wir mal gucken, ob sie jetzt zum ersten Mal unter Pep Guardiola im letzten Saisondrittel so einen positiven Drive haben, der nicht dazu führt, dass sie in offene Messer laufen, die Real Madrid oder FC Barcelona mitbringen, sondern ja, ein positiver Drive, den sie ein bisschen taktisch klüger verwerten.
Ich denke auch, dass die Situation in der Tabelle gut ist für die Situation, weil oder für den Spirit bei den Bayern. Bisher waren sie viel zu früh Meister, sicher, und haben dann in der Liga öfter mal einfach ein paar Prozent liegen lassen. Und dann kamen da zum Beispiel die Augsburger und haben einfach gewonnen, die Schlingel. Ja. Und ich glaube, das ist halt dann doch nicht gut, wenn du international aber noch auf höchstem Niveau alles auf den Platz bringen musst. Und so müssen sie auch in der Liga immer so bleiben, weil in dem Moment, wo sie ein Spiel verlieren, wird es halt noch enger und dann kommt wieder Unruhe und das wollen sie nicht. Also deswegen, sie müssen auch in der Liga jetzt, obwohl es in Anführungszeichen leicht ist, trotzdem die Konzentration drin lassen und ich glaube, das ist gut, auch für die Bayern.
Ja, den Eindruck macht das. Gut, und dann haben wir noch ein Team, was hinten drin steht, über das wir immer mal wieder am Rande gesprochen haben, nicht in den besten Tönen, Hannover 96. Jetzt auch zu Hause gegen den 1. FC Köln, 2:0 verloren, ausgerechnet, groß in Versalien geschrieben, Bittencourt schießt seinen Ex-Club ab und wir haben sie eigentlich schon angedeutet. Also ich sag Hannover, sorry, die gehen runter, ist durch.
Ja, das sage ich auch wenn ich vorhin noch so, na, also wie gesagt, ich bin erst sicher, wenn's sicher ist, aber es sieht halt leider echt verdammt schlecht aus.
Ja, und man muss sagen, irgendwie auch so ein bisschen stellvertretend dieses Spiel. Sie waren nach vorne gar nicht chancenlos, was einen ja überraschen mag, wenn man sich so die Bilanz von Hannover anguckt. Allerdings die Gegentore auch richtig schön hergeschenkt. Also das hat der FC zweifelsohne auch richtig gut gemacht. Nachballgewinn musste dann auch erstmal dann den Angriff so sauber ausspielen, aber es waren dann sehr leichte Treffer und das reicht ja dann. 1-0, 2-0, Haken dran, fertig. Köln, keine Krise, die irgendwie herbeigeschrieben werden sollte, sondern alles gut.
Ja, also ich finde auch, also ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen auch von dem Spiel, aber Hannover, wie gesagt, oder wie du richtig gesagt hast, es sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber das sind halt, also diese Chancenverwertung kenne ich halt vom FCA auch sehr gut, ja, drüber, drunter, rechts, links, vorbei oder direkt auf den Torwart, beziehungsweise wenn er mal nicht direkt auf den Torwart kommt, dann ist der aber ausnahmsweise auch mal da und ja, dann kriegst du halt einfach keinen rein und ja, selbst wenn es auf dem Platz gar nicht so schlecht aussieht, du kriegst halt auch einfach nicht die Energie in das Spiel rein, dass du irgendwas drehen kannst.
Mhm. Ja, vor allem, du läufst dann einfach immer hinterher. Sie laufen ja quasi schon vom Anpfiff an der Tabellensituation hinterher.
Ja.
Und dann dauert es meist nicht mehr lange, bis sie auch am Spielstand hinterherlaufen. Und das ist nicht nur körperlich, sondern auch mental, glaube ich, unglaublich schwierig. Und ich sehe da jetzt im Hannoveraner Kader auch nicht diejenigen, wo ich sagen würde, die stellen sich da, die ziehen daraus eine positive Energie, die stachelt das an, so wie ich das zum Beispiel bei Darmstadt ausmachen würde. Mhm. Die macht 0-1 so richtig sauer. Und bei Hannover hast du es im letzten Jahr gehabt, Stindl hast du mit jeder Phase seines Körpers angemerkt, der will jetzt den Karren und wenn er es zur Not alleine machen muss, was er ja dann letztlich eigentlich tun musste, wenn man ehrlich ist, der will einfach nicht runter und der wehrt sich mit allem dagegen. Und das sehe ich im aktuellen Kader, ehrlich gesagt, bei keinem Spieler.
Nee. Also da ist tatsächlich auch insgesamt alles, was ich aus Hannover höre, ist immer so ein wir wollen nicht absteigen, aber und wir haben noch irgendwie die Hoffnung und bis zum Schluss werden wir nicht aufgeben, aber ja, hat jetzt nicht so geklappt und so wirkt auch insgesamt alles. Auch wenn ich mir die Offiziellen dann hinterher in den Gesprächen angehört habe, die heulen jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so, dass die alle schon, die sind noch nicht abgestiegen und sagen auch, was man eben so sagt in so einer Situation, aber so einen richtigen Kampfgeist oder so ein richtiges, ja, ihr redet uns jetzt alle super schlecht und alles, aber ich habe ein paar Sachen auf dem Platz gesehen heute, die machen mir Mut und das wird irgendwie noch, sondern das ist so ein, ja, wir glauben bis zum Schluss dran.
Ja,
aber auch so.
Ne? Thomas Schaaf hat auch gesagt, solange es noch möglich ist, glaubt er dran, was ich auch so angehört habe, wie nach dem Motto, naja, aber Gott sei Dank ist es ja nicht mehr lange möglich und dann...
Ja, es ist halt, das sind halt die Dinge, die du sagen musst in der Situation.
Ja,
dann würde er sich hinstellen und sagen, naja, die Statistik sagt, der Zug ist abgefahren, Leute, lasst uns für die zweite Liga planen und jetzt noch ein paar Sachen ausprobieren, dann, ja, das ist dann halt auch nichts. Ja, das kannst du nicht machen in der Situation, solange rechnerisch noch was geht. Also spielen sie das Spiel halt so mit, wie man es eben spielen muss, aber ich glaube nicht, dass da jemand wirklich noch ernsthaft und mit vollen 100% damit rechnet, dass das noch was wird.
Mhm. Wie hieß denn der Leverkusener Trainer, der damals gesagt hat, er glaubt nicht mehr dran? Schneider, Schäfer? Nee.
Weiß ich nicht.
Kommt nicht mehr dran. Wahrscheinlich fällt es mir nach der Aufzeichnung wieder ein. Der wurde dann doch entlassen. Thomas Hörster war das, genau, richtig. Der hat sich hingestellt und gesagt, nee, er glaubt jetzt auch nicht mehr dran. Und dann wurde er ersetzt.
Zu Recht. Ich meine, das kannst du ja dann auch nicht machen.
Nee.
Ja, wie gesagt, es ist halt eine große Bühne und du musst eine Rolle spielen. So.
Ja, das stimmt. Gut, aber ich wollte jetzt gar nicht noch ein weiteres Thema aufmachen. Und Köln hat so ein bisschen die Wende geschafft. Die standen tatsächlich in der Rückrundentabelle, ich glaube, auf Platz 17 und jetzt immerhin schon mal 9 Punkte geholt. Empfangen jetzt zu Hause den FC Bayern, aber mit 33 Punkten und dem 9. Tabellenplatz ist da jetzt derzeit tabellarisch alles wieder im Lot. Und sie spielen ja auch besser als die Ergebnisse in den letzten Wochen.
Ja, also das ist doch schön, dass die sich, ja, die können jetzt einfach Spaß haben da in der Liga und noch gucken, was so geht. Aber nee, ich finde das doch schön, dass es auch solche Clubs gibt, wo du sagst, ja, läuft doch. Es ist nicht zu gut und es ist nicht zu schlecht. Also es läuft.
Mhm.
Ist schön.
Da hast du recht. Und während bei mir im Hintergrund wie immer die Glocken läuten und damit alles etwas Sakrales bekommt, was ich sage, würde ich sagen...
Ja, keine Sorge, hier der Ulrich, der stimmt auch mit ein. Also es ist jetzt Stereo-Glockengeläut.
Na, das ist doch schön. Dann haben wir beide jeweils Glocken. Das gibt uns vielleicht auch genau den richtigen Rahmen, um über die letzten drei Spiele noch wenigstens kurz zu reden. Wir haben ein Freakspiel. Ingolstadt gegen den VfB 3:3. Meine Behauptung, Freakspiel nur für eine von beiden Mannschaften, nämlich für Ingolstadt, weil sie drei Tore gemacht haben.
Ja, das ist jetzt normalerweise nicht so ihr Ding, ne?
Also nee.
Ja, eher so die knapp irgendwie drüber.
Wie viele Tore sind jetzt? 22 Tore nach 26 Spieltagen.
Ja. Das ist halt das, so ein bisschen dieses Pferd, von dem immer gesprochen wird, aber warum nicht?
War irgendwie ein interessantes Spiel. Also wie so oft im Stuttgart-Spiele lohnen sich einfach, also wenn man nicht emotional involviert ist, lohnt sich's.
Also auch mit emotionalem Involvement ist Stuttgart toll, kann ich sagen. Also
okay.
Unsere Begegnung mit denen in der Hinrunde war großartig. Natürlich, weil sie so gut für uns ausging. Aber nee, insgesamt hast du vollkommen recht. Also Stuttgart gucke ich mir auch wahnsinnig gerne an, weil die, ja, da ist immer was los. Es ist super.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das muss der nächste Schritt für Stuttgart in der nächsten Saison werden. Man darf nicht mehr so gerne Stuttgart-Spiele sich angucken als Neutraler. Dann haben sie was richtig gemacht. Weil dann haben sie nämlich an der Stellschraube der 52 Gegentreffer gedreht, die sie derzeit gefangen haben. Das ist halt nicht so gut.
Ja.
Aber ja. Ansonsten weiß ich gar nicht. Es war ein schönes Spiel, schöne Tore. Es ging gleich richtig los. Wir haben Konter gesehen. Treffer nach Freistößen gesehen, klar, Ingolstadt war ja auch involviert, wir haben einen Elfmeter gesehen, Matip im Zweikampf mit Kostic, schwierig, aber so gut wie der Schiri steht, würde ich auch sagen, da muss man auch wirklich einfach mal akzeptieren, wenn der Schiri sagt, das war ein Elfmeter und dann brauchen wir nicht 18 Zeitlupen rauskramen und sagen, war vielleicht Matip nicht unter der Fußsohle heraus doch noch ein bisschen am Ball, sondern dann kann man vielleicht auch einfach mal sagen, nee, dann ist es halt einfach auch Elfmeter, wenn es nicht mal wir auflesen können, ist doch alles super. Da vertraue ich dem Schiri, der 2 Meter daneben steht, dann doch mehr. Großkreuz hat sich verletzt, sehr bitter, Muskelbündelriss. Er spricht davon, dass die Hinrunde vorbei ist, 6 bis 8 Wochen Verletzung. Das ist natürlich ein Rückschlag, der war gerade gut mit dabei, aber wahrscheinlich kann Stuttgart sich auch erlauben bei 32 Punkten und Platz 11.
Ja. In Anführungszeichen leider, ja. Ich wünsche denen auch nichts Schlechtes.
Das tust du ja bei keiner Mannschaft, das merkt man ja auch, Christelle. Du bist ja, du könntest viel, viel mehr poltern und so weiter. Aber du musst jetzt auch nicht immer so diplomatisch sein.
Ja, gut, solange unsere Bilanz gegen die Stuttgarter so bleibt, wir haben deutlich mehr gewonnen gegen die als verloren oder unentschieden gespielt. Von daher, die dürfen gern dann in ein paar Wochen die Punkte wieder vorbeibringen bei uns. Dann ist auch wieder klar, wer bei den Spätzlen weiß, wie sie gemacht werden. Und ansonsten, ich finde, Stuttgart ist so eine Mannschaft, die haben in den letzten Jahren auch einfach immer wieder so viel Spaß gemacht, dadurch, dass sie eben so sind, wie sie sind. Das ist natürlich für die Fans blöd, aber ja, dürfen gern so weitermachen, gern auch ein bisschen weniger Gegentore. Aber es ist doch, also ich wünsche Ihnen schon tatsächlich, dass Sie das jetzt einigermaßen so zu Ende bringen und dann passt es doch. Und auch, dass Großkreuz da jetzt so schön angekommen ist einigermaßen. Also ja, wenn er jetzt ausfällt, ist natürlich schade für ihn, aber ich habe viel über ihn gehört. Ich verfolge jetzt auch nicht alles, was Stuttgart insgesamt macht, aber ja. Finde ich schön, dass er da seine Chance auch genutzt hat bisher. Und ja, dann ist die Saison jetzt eben vielleicht leider vorbei für ihn, aber dann kann er nächste Saison wieder mitspielen.
Ja, sehr schön. Und vielleicht wird ja, das wird immer noch so ein bisschen unterschätzt, Stuttgart könnte das Zünglein an der Abstiegswaage werden. Denn Stuttgart spielt noch gegen Darmstadt, Augsburg und Werder. Ich glaube, genau, alle drei Spiele auswärts sind also alles quasi wichtige Heimspiele für die Abstiegskonkurrenten. Und vielleicht wird Stuttgart dann in diesem Jahr einfach mal dem Fußballgott den Job abnehmen.
Ja.
Okay. Da hab ich auch den Knopf
gedrückt,
war,
letzte Saison waren wir das. Aha. Ja, wir haben ja letzte Saison im Abstiegskampf immer, ja, da wo man eigentlich gesagt hat, die Augsburger haben gerade, die machen gerade so viel richtig, die können jetzt gegen im Abstieg auch noch schön einfach die Spiele gewinnen gegen die Abstiegskandidaten, damit das eben, damit man ihnen da nichts vorwerfen kann. Und das haben wir ja dann eben leider alles nicht gemacht. Das von daher hoffe ich mal, dass die Stuttgarter ihrer Rolle ein bisschen besser gerecht werden als wir, außer gegen uns.
Ja, schauen wir mal. Wir sind schon wieder wahnsinnig weit in der Zeit fortgeschritten. Deswegen würde ich sagen, lass uns dieses Spiel zumachen. Ich verweise an der Stelle aber sehr gerne darauf. Michael Henke, Co-Trainer von Ingolstadt, war bei Bundesliga von den Rocket Beans zu Gast. Ich konnte es noch nicht ganz anschauen bzw. hören. Bis dahin, wo ich es gesehen habe, kann ich es aber sehr empfehlen. Bundesliga könnt ihr auf YouTube im Rocket Beans Channel euch angucken oder auch als Podcast abonnieren mit dem allseits beliebten Felgenralle Ralf Gunesch. Hört da unbedingt rein. Michael Henke ja auch wirklich sehr, sehr interessante Person. Und da können sich all die Ingolstadt-Fans, die jetzt enttäuscht sind, dass wir nach ein paar Minuten schon weitermachen, wo sie ja mal 3 Tore geschossen haben, die können sich dann ganz viel Zeit mit Michael Henke da erhören. Und das ist dann doch auch schön. Und wir haben noch 2 Spiele, über die wir reden müssen, Christel. Ich weiß aber auch gar nicht, wie ausführlich wir das machen werden müssen. Denn es fällt so ein bisschen aus deinem Fokus raus. Und zwar zum einen das schon vorhin angesprochene Spiel um Platz 3 schon am Freitagabend. Hertha gegen Schalke 2-0 gewonnen. Und während man so den Eindruck hatte, Hertha konnte im Spiel noch was zulegen, hatte man genau den gegenteiligen Eindruck bei Schalke. Die kamen mit einer Einstellung ins Spiel, die war auch okay, aber sie konnten da nichts mehr drauflegen und deswegen geht dann auch der Sieg für die Hertha vollkommen in Ordnung.
Ja, das ist auch der Eindruck, den ich nach dem bisschen Zusammenfassung, das ich gesehen habe von dem Spiel, auch hatte. Es ist schön für die Hertha, schlecht für Schalke. Die dürfen jetzt weiter rumdiskutieren, aber das machen sie eh immer. Also ist auch nicht so viel Überraschung bei der ganzen Geschichte, finde ich. Ja.
Nee, also ich fand es auch ehrlich gesagt nicht überraschend. Allerdings muss man jetzt schon konstatieren, also die Hertha, die wird da oben nicht mehr weggehen. Also ich weiß noch, während auch im Rasenfunk Royal in der Winterpause ein paar Gäste angedeutet haben, naja, die werden dann so ein bisschen eingenordet und die kommen vielleicht europäisches Geschäft, aber mehr nicht, war ich da schon skeptisch und ich glaube, ich habe auch on air da ein-, zweimal widersprochen. Und wenn man sich jetzt anguckt, das hat auch unser Hörer Arndt Zeigler nochmal im Forum geschrieben, Hertha hat noch 3 Heimspiele gegen Hannover, Darmstadt und Ingolstadt. Das heißt, wenn die Konkurrenten um die internationalen Plätze noch vorbeiziehen wollen, dann müssen sie die direkten Duelle gewinnen. Weil Hertha spielt noch 2-mal gegen beide Schmidts, also Leverkusen und Mainz, und gegen André Schubert mit Borussia Mönchengladbach. Und ich bin da aber ehrlich gesagt, also ich sehe die ehrlich gesagt da nicht irgendwie gerade rausfallen, weil dahinter haben alle Mannschaften viel zu sehr mit sich selbst zu tun.
Ja, denke ich auch. Also ich habe das jetzt auch immer nur so aus der Ferne verfolgt, was die Hertha macht, weil seit unser Ex-Trainer nicht mehr dort ist und nicht mehr ganz so viele unserer Ex-Spieler dort ständig auf dem Platz stehen. Davor habe ich die Hertha gern verfolgt und habe mich auch ein bisschen interessiert. Inzwischen sehe ich einfach nur noch, was der Dardai da macht, ist super. Das läuft und ich freue mich für die und ich finde, das ist so ein bisschen eine Analogie zu dem, was der FCA letzte Saison gemacht hat, denen hat auch keiner was zugetraut. Alle haben gesagt, naja, es wird nichts. Und jetzt sind die sogar auf Platz 3 und geben denen nicht mehr her. Finde ich schön, dass es solche Geschichten halt gibt in der Liga. Dass Mannschaften, die du vorher, gerade du zum Beispiel, eher auf den Abstieg getippt hattest, dass die dann doch so über sich rauswachsen. Und ich finde auch, gerade die Tabellensituation zeigt immer wieder, es ist eben nicht nur, dass einzelne Mannschaften plötzlich über sich hinauswachsen und Punkte einsammeln, das kracht, sondern es ist eher, dass auch die anderen, die gern würden, schaffen es nicht so richtig. Mhm. Und dann reicht es einigermaßen konstant zu spielen. Wenn du das hinkriegst, dann kannst du in der Liga momentan gut spielen und hast da deinen Spaß dabei. Wenn du nicht konstant spielst, hast du Probleme und rennst dir hinterher. Mhm. Und ich freue mich, dass die Hertha das wie der FCA letztes Jahr auch einfach demonstriert, ja, dann spiel konstant das, was du kannst. Und dann hast du die besten Möglichkeiten, auch tolle Dinge zu erreichen. Mhm. Also ich drücke ihnen da die Daumen. Ich sehe die Hertha gern. Es ist doch auch nicht verkehrt, wenn ein Hauptstadtclub in der Europäisch spielt. Berlin hat nicht das Problem, dass keine Sau weiß, wo es ist.
Das stimmt, ja. Allerdings kommen dann andere Probleme wahrscheinlich, aber ich will jetzt gar nicht schwarz meinen. Was ich bei Hertha noch interessant finde, ist, Weil du jetzt auch gesagt hast, sie spielen konstant, das stimmt natürlich von den Ergebnissen her. Aber was mir besonders an Hertha gefällt, ist die Entwicklung, die diese Mannschaft in dieser Saison noch genommen hat. Weil noch so um den 8., 9. Spieltag rum, da wurde ich zwar von Hertha-Fans schon verbal verhauen, aber da war das noch nicht das Gelbe vom Ei und da war das auch nicht schön anzugucken. Sorry, als Neutraler, und mein Gott, für den Rasenfunk muss ich einfach jedes Live-Spiel, was ich live sehen kann, sehen. Das war nicht schön, liebe Hertha-Fans, das müsst ihr akzeptieren. Aber da hat eine Entwicklung stattgefunden. Und inzwischen sind die Spiele viel, viel schöner anzusehen. Es ist eine andere Art Fußball. Ich finde so ein bisschen, das, was die Hertha derzeit ausmacht, das steckt alles im 1:0, was gegen Schalke gefallen ist. Eine giftige Balleroberung. Dann aber 3, 4 sehr, sehr schlaue Pässe mit Zielspieler Kalou. Und dann im letzten Moment legt Haraguchi sogar noch auf Ibisevic weg, der nur einen halben Meter daneben steht, aber eben doch dadurch einen halben Meter besser postiert ist. Und Ibisevic macht dann auch das 1:0. Das war für mich wirklich so exemplarisch für das, was die Hertha gerade macht. Und das hat eben auch viel mit spielerischen Elementen zu tun, nämlich das Ganze nach der Balleroberung dann auch tatsächlich die Chance rausspielen. Also ich muss sagen, als begeistert wäre jetzt zu viel, aber ich bin sehr angetan. Und es auch vollkommen verdient, dann da oben zu stehen.
Und ich glaube, das ist auch, genau so muss es doch laufen. Erstmal hast du Ergebnisse und hast dann einfach auch das Selbstbewusstsein und den Spaß an allem. Und die Fallhöhe ist ja für die Hertha trotz allem nicht so hoch. Wenn die jetzt tatsächlich eingeknickt wären, hätte ja keiner gesagt, haha.
Ja, immer noch, selbst wenn die noch einknicken. Ist ja, bin ja nur also, die hier gerade auf so einen Thron setzt. Ich lese immer noch viele, die sagen, ne, die werden jetzt dann schon runtergeholt. Aber wenn ich mir halt angucke, im Vergleich, Gladbach, Schalke, Mainz, Leverkusen, Wolfsburg kannst du ja schon vollkommen knicken, die kommen niemals da noch hoch. Ja, dann sehe ich die schon, also sie haben es definitiv in der eigenen Hand und während ich vor 2 Wochen noch den Eindruck hatte, jetzt haben sie zum ersten Mal was zu verlieren und sie werden so ein bisschen nervös, da haben mir ein paar Sachen nicht so gefallen, haben sie das jetzt zumindest in diesem einen Spiel gegen Schalke wieder eindeutig nicht gehabt, diese Nervosität, und haben es sehr, sehr souverän runtergespielt, hätten ja noch viel, viel höher gewinnen können, was ja auch, also wäre dann auch ein Freak-Spiel geworden für Hertha. 2:0 ist ja schon hoch. So kann man nichts sagen. Mensch. Und da soll noch jemand sagen, die Bundesliga sei langweilig. Natürlich, klar, wir hatten jetzt schon ein paar Jahre lang keinen Titelkampf mehr, aber das sind doch wirklich, sind doch coole Geschichten. Man muss halt auch mal.
Muss halt genau hingucken.
Ja, schon. Und man muss halt auch ein bisschen Empathie einfach. Auf der einen Seite wird immer den Bayern vorgeworfen, immer nur Titel und immer nur die besten Spiele und Spieler und immer, und es muss ja immer gleich das Triple sein und so weiter. Und gleichzeitig funktioniert aber die Öffentlichkeit, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen. Wenn der Titelkampf nicht spannend ist, dann tun alle so, als wäre es die schlimmste Liga aller Zeiten. Und ja.
Ja, aber es guckt doch trotzdem jeder zu, oder? Und wir haben doch immer noch so viel drüber zu reden und so viel Spaß dran, immer wieder Spiele, wo man sagt, Mensch, was da alles abgelaufen ist und genau, wie der da das Tor und super und also, ich weiß nicht, was ist doch Jammern auf hohem Niveau. Ich finde, wir können echt nicht sagen, dass wir jedes Wochenende irgendwie nur Grottenkicks uns angucken müssen.
Das ist wirklich interessant und ja, ich gebe zu, es gibt eine Komponente, die geht mir auch tierisch auf den Sack, nämlich wenn in der Europa League jetzt so zum Beispiel Leverkusen gegen Villarreal, ich hätte 1.000 Euro drauf gesetzt, dass die gegen die rausgehen, weil das ist einfach so, die spanischen Teams in der Europa League nehmen die Bundesligisten in der Europa League raus und die einzigen, die dieser Regel widersprechen werden, sind die Dortmunder, weil die gehören eigentlich auch nicht in die Europa League. Das ist nur eine historische Koinzidenz, dass das jetzt so kam. Das war halt mal. Das ist das Einzige, was mich auch nervt. Deswegen ist für mich die Europa League auch, kann man ja, glaube ich, schon so sagen, dass ich sehr Fußball interessiert bin. Bei der Europa League, da mache ich dann den Cut und sage, nee. Ich mache eh schon immer den Cut, immer wenn ich Familie versus Fußball, dann gewinnt die Familie eigentlich fast immer. Und bei Europa League, da gibt es noch ganz viele andere Dinge auch noch. Aber ansonsten,
ja, siehst du, das ging mir ja anders, dieses Saison, ja, aber es war auch das erste Mal.
Ihr habt ja auch ganz anders gespielt in der Europa League. Also die Augsburg-Spiele waren ja auch viel, viel interessanter auch zu sehen. Es ist einfach so ein, ich habe es einfach langsam satt, irgendwie Schalke 0:3 gegen Donetsk rausgehen zu sehen. Und dann haben die nicht mal Bock, diesen Wettbewerb zu spielen. Ja, dann mach's doch bitte auch nicht. Ich gucke mir viel lieber Mannschaften wie Augsburg an oder auch wie Mainz. Gut, die haben Tripolis, gut, lief jetzt nicht ganz so gut. Aber solche Mannschaften oder auch Eintracht Frankfurt damals in Bordeaux, Porto, tolle Spiele. Das gucke ich mir total gerne an, weil die haben Bock auf diesen Wettbewerb. Was ich aber nicht habe, sind, was ich inzwischen echt so ein bisschen überdrüssig bin im internationalen Geschäft, sind diese Mannschaften, die sich da irgendwie immer noch so in so einem Last-Minute-Sackhüpfen-Rennen in der Liga da dann hinspielen, irgendwie die Champions League-Quali schaffen oder auch nicht. Und dann aber, wenn sie in der Europa League sind, weil es halt doch nicht zu mehr gereicht hat, dann aus irgendwelchen Gründen immer keinen Bock haben oder sich einfach auch dumm anstellen.
Ja.
Aber ansonsten, die Liga ist doch super. Also da kann man doch gerade wirklich nichts sagen. Naja, ich muss mir mal wieder den Tobi einladen, Tobi Escher. Der erdet mich dann, weil der nochmal mit einem anderen Blick auf die Liga guckt. Aber naja, so, ein positiver.
Aber man darf doch auch einfach mal Spaß dran haben, oder?
Ja, total. Und ich meine, guck dir jetzt die, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so viel Rasenfunk gemacht habe, 21 Stunden allein eine Rückrunde und jetzt kommen gerade schon wieder zwei dazu. Ist natürlich auch relativ viel, aber es gab auch wirklich tolle, schöne Spiele und auch interessante Entwicklungen und Dynamiken in der Tabelle. Also es ist auch nicht alles, ist nicht die beste Liga der Welt, ist aber auch bei weitem nicht die schlechteste Liga der Welt. Es ist einfach nur eine schöne Fußballliga.
Eben, und jetzt schau dir allein den Abstiegskampf an. Ja. Wenn es oben langweilig ist, in Anführungszeichen, unten ist es nicht.
Genau, und wer hätte das gedacht, dass wir einen Abstiegskampf ohne den HSV bekommen? Da muss man auch mal dankbar sein.
Ja.
Womit ich,
also in Hamburg auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Womit ich so elegant wie selten zum letzten Spiel übergeleitet hätte, das wir noch nicht besprochen haben, Christel. Leverkusen gegen den HSV, 1-0. Und da endet es bei mir dann auch.
Ehrlich gesagt, bei mir auch. ich glaube, es war irgendwie ein Eigentor noch.
Von Ekdal, ja. In der 18. Genau. Mhm.
Ja, ich den Leverkusen, dann bin ich eh böse jetzt und die mag ich nicht.
Wegen 3-3 gegen euch.
Ja. Auch, ja, und weil der Schmidt sich so blöd aufgeführt hat und überhaupt, nee, das, die haben jetzt gerade einfach, die haben es gerade bei mir nicht so, die haben die Sympathie gerade nicht und für den HSV freut es mich wirklich, dass es bei denen gut läuft. Klar, jetzt haben sie mal verloren, aber ich habe den Eindruck, so ein Hamburg-Fan, der ist die Saison einfach, der freut sich einfach, dass er da unten nur höchstens mal dran schnuppert, aber von den Punkten her ist das alles völlig in Ordnung und der kann da entspannt seine Liga gucken, das passt, genau. Das freut mich.
7 Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz und man muss jetzt auch bezogen auf das Spiel sagen, das Ergebnis an 1-0 mit einem Eigentor liest sich nicht so gut, aber es war ein wirklich interessantes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, aber vor allem in der Schlussphase hatte der HSV auch wirklich viele Chancen auf ein 1-1. Da ist Leverkusen mit meiner Meinung nach mehr als nur einem blauen Auge davon gekommen. Das heißt, als HSV-Fan musst du da sowieso glücklich mit sein. Also war auch wirklich ein schön anzusehendes Spiel, ging ja wahnsinnig gut auch los mit einer Chicharito-Chance in der ersten Minute, Rudnevs dann in der 5. Minute allein gegen Leno und ungefähr in dem Takt ging es weiter. War ein gutes Spiel, aber halt derzeit auch nur Leverkusen auf Platz 7 gegen HSV auf Platz 12. Ja.
Ja.
Mit der schönsten Pointe, finde ich, die der Fußball schreiben konnte, dass Jedwai dann gelb-rot kassiert wegen Zeitspiel und dann eine angedeutete Geste, mit der er nicht, mit der er dem Schiedsrichter seine Meinung gegeigt hat. Und da bin ich echt mal gespannt, wie Roger Schmidt sich den zur Brust nimmt und sagt, also gegenüber dem Schiedsrichter, das ist eine Respektsperson, da erwarte ich mehr Disziplin. Es kann doch nicht sein, dass du dir den zweiten Platz verweisen holst nach dem Europa-League-Spiel. Also da wird der Schmidt, der wird ihm mal ordentlich die Meinung geigen, glaube ich.
Ja, das geht ja nicht. Zu Recht. Ich meine, er ist ja...
Weil das ist auch einfach unnötig. Haben, ne? Du machst damit einen Schauplatz auf, den hättest du nicht haben müssen und jetzt ist er dann wieder für 3 Spiele, darf er dann nicht eingreifen ins Spiel und da sitzt nur auf der Tribüne und das hilft ja keinem weiter. Er schadet da mit dem Verein. Da möchte ich nicht in der Haut von Jedwai stecken, jetzt dann nee. Sich die Standpauke von Roger Schmidt anzuhören. Mann, Mann, Mann.
Ja, nee, aber ich finde gerade, also das war eben auch wieder so ein Leverkusen ist mir zurzeit einfach, ich tue mir schwer mit denen, weil da einfach insgesamt so, ich finde es insgesamt so viel Respektlosigkeit gerade gewesen und das hat jetzt auch einfach wieder so in das Bild gehabt, das gepasst, dass ich gerade von denen habe, diese Geste und ach nee. Die müssen sich jetzt mal ein bisschen anstrengen, dass sie ein bisschen, dass sie wieder Sympathiepunkte einsammeln.
Aber das ist mir ehrlich gesagt fast zu viel. Was meinst du denn, wenn du sagst, so viel Respektlosigkeit? Also ja, die Roger-Schmidt-Sache.
Ja, eben, also gerade nach der Roger-Schmidt-Sache und das weißt du doch als Spieler, dass du dir solche Gesten auch sparen kannst. Also gut, ich möchte es jetzt nicht größer machen, als es ist. Das kommt dann vielleicht mal im Affekt mal, ja, es ist jetzt nicht riesig dramatisch, aber trotzdem. Es gibt halt Mannschaften, da passt sowas besser ins Bild und bei anderen, da fällt mal einer kurz auf und dann ist aber wieder eher längere Zeit nichts. Ich meine, der FCR hat sich jetzt auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, die Saison, was jetzt Sportsgeist und so weiter angeht. Von daher möchte ich jetzt gar nicht so einen riesen Fass aufmachen, aber für mich war es halt einfach wieder ein Schlag in die gleiche Kerbe, die wir irgendwie schon hatten. Aber ich möchte Schmidt zugute halten, dass er sich tatsächlich extrem zurückgehalten hat in dem Spiel.
Ja,
ich glaube, das hat man ihm schon auch angemerkt, wie sehr das, ja.
Ja, muss halt auch, ne? Also das ist ja, halt, wenn du deinen ersten Verweis gekriegt hast vom Rektor, dann fühlst du dich in den ersten zwei Stunden danach jetzt auch nicht auf wie.
Eben.
Also ist halt einfach so. Ich meine, was man definitiv halt konstatieren kann, ist, dass es bei Leverkusen gerade knarzt. Und zwar nicht nur irgendwie von den Ergebnissen her, mit den Niederlagen gegen Dortmund, Mainz und Bremen und jetzt dann diesem glücklichen Sieg und einem glücklichen Unentschieden bei euch. Es knarzt und ich stelle mir noch so ein bisschen so die Frage, wie tief gehen da die Risse? Also wird da tatsächlich irgendwann, und das kann ja auch erst im Sommer sein, dann nochmal an der Trainerposition was gemacht? Was verändert sich im Kader? Es stimmt im Gefüge einfach nicht. Und das hat nicht mehr nur mit, ja, sie haben Verletzungspech und ja, lief auch in der Champions League ein bisschen doof. Aber trotzdem, unter anderem haben sie auch einen der besten Neuzugänge im Winter sich geholt mit Chicharito und trotzdem das Ruder nicht rumgerissen. Also da stimmt es einfach an ganz vielen Punkten nicht und da bin ich sehr gespannt, was sich da jetzt dann, wenn sich der Staub legt nach dem 34. Spieltag, was sich da tut bei Leverkusen.
Ja, und ich finde, ich gerade ihre Spielweise und alles ist ja auch sehr, also bloß dieses ganze Knarzen, ich finde, da ist auch so viel, insgesamt ist mein ganzes Bild von Leverkusen, ist das von so einem wütenden beißenden kleinen Gnomen, also jetzt passt es nicht unbedingt zu Leverkusen in der Größe und so weiter. Das ist aber so, ja, so ein bisschen Rudi Völler ist nicht vergeblich, dass das Gesicht des Vereins und der ist halt auch immer dieses, ja, so und so spielen sie auch und manchmal läuft es ganz gut und dann haben sie natürlich recht mit ihrer Spielweise und auch mit ihrem Verhalten, aber nee, ich glaube, so kannst du halt aber auch nicht auf Dauer auftreten, weil das tut, glaube ich, auch insgesamt menschlich untereinander nicht gut, immer dieses nee, das ist nix. Man kann auch einfach mal nett zueinander sein und auch mal entspannt sein, das hilft manchmal.
Naja gut, ich meine, da muss man jetzt dann vielleicht unterscheiden, das, was wir wahrnehmen und das, was im Training passiert. Ich hoffe doch sehr, dass die sich im Training nicht so angehen,
wie sie immer spielen. Ich bin natürlich, wie gesagt, ich bin einfach auch von der letzten Woche einfach noch nach diesem 3:3, das sitzt sehr tief.
Ja, man
ich glaube, ich tue ihnen da auch Unrecht gerade.
So ganz am Rande hat man es jetzt mitbekommen, Christel, dass es da noch offene Wunden gibt.
Also, liebe Leverkusener, ich will euch nichts Böses, aber
na, das
da ist es gerade mit mir durchgegangen.
Das muss auch mal sein. Christel, jetzt haben wir sogar noch viel länger geredet, als du eigentlich dir Zeit freigeräumt hast. Ich habe ein latent schlechtes Gewissen, aber danke dir umso herzlicher. Total toll, dass du hier alleine mit mir den Spieltag so gut besprochen hast.
Und dafür, dass ich echt fast alle Spiele in voller Länge gesehen habe. Nee, also hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, freut mich. Und ich kann nur nochmal aufrufen, liebe Leute, hört in Auf die Zirbelnuss rein, auf meinsportradio.de und mit einem eigenen Feed auch abonnierbar. Folgt der Christel auf Twitter, @cristaldo1907.
Richtig.
Gut, dann schicke ich noch kurz Podcast-Grüße raus an all diejenigen, die sagen, Moment mal, Rasenfunk mit nur einem Gast, egal wie sympathisch und kompetent er sein mag, das reicht mir nicht. Dann hört doch rein in den Checkpot, in den Gutsport-Podcast, in Reingemacht oder in Bundesliga. Das sind jetzt einfach mal vier Formate, die auf den Bundesligaspieltag zurückblicken, die ich sehr gerne höre, die ich alle vorbehaltlos empfehlen kann. Wenn ihr das natürlich nur in Ergänzung zum Rasenfunk, ist ja schon klar, hört, dann macht ihr alles richtig. Die haben es alle verdient, dass sie von euch ein bisschen Ohren und Feedback bekommen. Mach das. Und in dem Sinne, vielen Dank nochmal, Christel. Und die nächste Folge gibt es dann nach dem nächsten Spieltag vor der großen langen Länderspielpause. Mein Gott, das wird schlimm. Mal kein Rasenfunk. Christel, ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir auch, Max.
Und liebe Hörer, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.